Hallo, liebe Freunde des Laufsports. Hier ist Laufen ist einfach, der Podcast von und mit Jan Fitschen und Laufen.de. Einmal im Trainingslager, Runners Nerd Talk, ihr wisst Bescheid. Und heute wird es, ja, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt noch möglich ist, aber heute wird es vielleicht noch nerdiger, als das sonst schon oft der Fall war. Ihr wisst ja, ich habe ganz, ganz lange für eine riesen, ja, unter anderem auch Schuhfirma gearbeitet. Ne, habe da also einiges mitgemacht, mit wie viel Power die an die Sache rangehen. Und heute habe ich hier zwei Gäste am Start. Die haben sich wahrscheinlich, ich würde sagen, der Traum eines jeden Läufers, einer jeden Läuferin, das haben die sich einfach wahrgemacht. Weil die haben gesagt, ey, Schuhe für Läufer, großartig. Wir machen unsere eigenen Schuhe. Und wir machen nicht einfach irgendwelche Schuhe, sondern ganz klar, ja, wenn man selber sowas macht, dann will man natürlich die besten Schuhe der Welt machen. Na, da gibt's ein Team mit drei Leuten. Zwei von denen habe ich heute da. Ne? Drei Leute habe ich gedacht, das wird vielleicht etwas verwirrend für euch mit den verschiedenen Stimmen. Und deswegen freue ich mich jetzt sehr, dass ich hier am Start habe für euch von True Motion. Ich weiß nicht, ob euch das schon was sagt nach diesem Podcast, aber definitiv von True Motion habe ich für euch hier am Start, heute am Mikrofon, den André Krivet. Der ist seit Ewigkeiten schon Laufschuhentwickler. Früher, na, so ein ganz guter Langsprinter gewesen, habe ich gehört, ne? Deutsche Meisterschaften auch mit dabei gewesen und so, ne? Und vor allem dann aber eben wirklich seit Ewigkeiten für die größten Laufschuhfirmen der Welt unterwegs, auf der ganzen Welt, Entwicklung, immer mal wieder ganz tief eingetaucht. Ganz, ganz große Sache. Er erzählt uns auch sicherlich gleich noch ein bisschen mehr, was er da so alles getrieben hat, denn ich kann mir das nicht alles aufschreiben und merken. Und als zweiten Gast, liebe Leute, diesen Namen werden sicherlich auch schon einige von euch mal gehört haben, denn der Typ ist also wirklich eine absolute Oberkoryphäe, vor allem auch natürlich hier in unserer Region, was das Thema, ja, Laufschuhentwicklung, Technik, die dahinter steht und so weiter angeht, Professor Dr. Gerd-Peter Brüggemann. Professor für Biomechanik und Orthopädie, ja, und eben auch schon bei den allergrößten Firmen unterwegs, unter anderem auch bei der Firma, bei der ich ganz lange hier am Start war, ne? Und damit, ihr Lieben, herzlich willkommen. Schön, dass ihr dabei seid.
Hallo, vielen Dank.
Dankeschön.
Ja, André, vielleicht fängst du erstmal an. Also wie gesagt, ich habe schon so einen ganz kleinen Einblick gegeben, was du so getrieben hast, aber im Detail blicke ich es einfach immer noch nicht.
Ich auch nicht.
Für wen hast du alles gearbeitet und wie bist du überhaupt dabei gelandet, sowas zu machen?
Also es fing wirklich tatsächlich an in der 5. Klasse, als mein Sportlehrer mich zur Seite genommen hat. Er hat gesagt, du bist relativ fix unterwegs, komm nochmal in meine Leichtathletikgruppe. Also so bin ich zur Leichtathletik gekommen mit 10 Jahren. Und das hat mich nie losgelassen, ehrlich gesagt. Ich war dann 11 Jahre lang 400-Meter-Läufer. Das war tatsächlich meine Strecke. Und habe dann in der Schulzeit irgendwann angefangen, mir ein bisschen was dazu zu verdienen. Deswegen war ich dann in unserem regionalen, lokalen Laufladen, habe dann da Schuhe verkauft. Und so hat sich irgendwie so die Kombination selber laufen und die Laufschuhe natürlich auch alle auszuprobieren. Weißt du, als der erste Huarachi in den Laden kam oder das erste Torsionssystem oder auch die alten Brooks-Schuhe oder ich glaube der Skylon, den hatte ich viermal hintereinander. Das war damals mein absoluter Lieblingsschuh. Hab so die absolute Laufschuhliebe irgendwie, hat mich da gepackt. Und und dann, das fragen mich immer sehr viele, so weil das so durchgeplant, dann so durchgetaktet sich so anhört. Aber das ist eigentlich alles im Nachhinein erst dann so klar geworden, weil ich habe dann so eine ganz klassische Laufschuhbauer-Karriere eigentlich gemacht. Dabei habe ich das nie geplant. Ich habe eigentlich Sport und Englisch studiert. So habe ich auch Peter kennengelernt an der Sporthochschule in Köln. Wollte also ganz normal eigentlich dann nach dem Examen, was ich dann auch beendet hatte, Lehrer werden. Und habe mir dann aber nach dem Staatsexamen so gedacht, so irgendwie so Lehrer werden, irgendwie will ich das gar nicht, weil ich hätte mit den voll motivierten Schülern, glaube ich, sehr gut gearbeitet und mit den weniger motivierten, glaube ich, nicht so gut. Heute bin ich da, glaube ich, ein bisschen weiter, aber ich war damals sehr, sehr ungeduldig und da konnte ich mir das irgendwie gar nicht vorstellen, weil dann haben die gar keinen Bock da dir zuzuhören und du willst da so voll mit Leidenschaft irgendwas über das Englische erzählen und die wollen eigentlich nur, weiß ich nicht, hinter die Baracke und rauchen oder so. Und naja, jedenfalls zu der Zeit habe ich dann auch schon bei ASICS gearbeitet als Tech Rep, weil ich immer schon...
Was ist ein Tech Rep? Erzähl mal.
ASICS war ja in den 90ern eigentlich sehr, sehr federführend, was so Technologien angeht. Ne? Also die haben mit Duomax und diesen ganzen Innovationen, um irgendwo dem Läufer biomechanisch was Gutes zu tun. Und deswegen war das sehr beratungsintensiv. Und da war ich einer der ersten Tech Reps, also technischer Repräsentant. Du hast sozusagen Schulung gemacht, habe ich mein erstes Gewerbe angemeldet, Gewerbeschein schön. und dann mit meinem Auto durch Deutschland gefahren und habe dann praktisch nach Ladenschluss in den deutschen Läden so Schulungen gemacht. Habe dann die ASICS-Schuhe erklärt, was die ganzen Technologien sind, wie das Gel funktioniert, wie dieses Duomax funktioniert, was der DS-Trainer ist oder der GT2000 zu der Zeit. Und habe mir da ein bisschen Geld dazu verdient. Und da war Peter auch schon bei ASICS zu der Zeit als externer Berater. Aber ich war da ja ganz am Anfang meiner Karriere. Deswegen hatten wir jetzt nicht so Touchpoints. Ich habe ihn dann immer so angeschaut und natürlich mit sehr viel Respekt. Ich war ja auch noch 3-4 Monate jünger. Und bin dann so irgendwie da rübergerutscht. Und dann nach dem Examen war es dann wirklich so, dass bei ASICS ein Verkaufsjob, ein Sales-Rep-Job frei war. Und ich war ja schon Tech-Rep und da haben die mich gefragt, möchtest du bei uns Außendienstler sein, Verkäufer? Und meine erste Reaktion war, ey, ich habe jetzt hier Biomechanik studiert und dann muss ich jetzt irgendwie Ding-Dong da irgendwo an den Klingeln und irgendwie Staubsauger. Und ich hatte so ein ganz komisches Bild vom Verkäufertum. Hab das dann aber echt komischerweise gemacht. Also hab dann, weil ich mit Lehrer, habe ich ja gerade schon gesagt, so nicht ganz sicher war. Und dann dachte ich so, ja, weiß ich auch nicht, ja, dann mach das doch einfach mal. Und Jan, das war echt eine super geile Zeit. Das war einfach total geil, weil du bist selbst komplett organisiert, bist rumgefahren, hast deine Händler kennengelernt, hast mit denen partnerschaftlich gearbeitet. Da geht's gar nicht um Verkaufen. Es geht eigentlich eher darum, zusammen eine Marke aufzubauen, mit dem Läufer irgendwo in Diskurs zu kommen und weiterhin in meiner Leidenschaft ja über die Schuhe ja auch philosophieren zu dürfen. Insofern hat das eigentlich total Bock gemacht. Trotzdem nach 2 Jahren hatte ich dann, weil mein Traum war es eigentlich immer in die Kreation, also ins Development der eigentlichen Schuhe zu kommen, habe ich dann einen Anruf von einer anderen großen Firma von Nike bekommen und das habe ich dann ebenfalls angenommen, was auch sehr komisch war, denn ASICS ist da wirklich Kaizen, ne? Also dieses wirkliche sukzessive, leichte Verbessern, das ist ja so eine japanische Philosophie, immer etwas leicht verbessern und Nike ist ja völlig anders, da geht es eher darum, sehr viel Emotion, auch wenn was mal nicht ganz so stimmt, aber wenn man es immer wieder elegant oder cool irgendwie erwähnt, dann wird das auch irgendwie wahr. Also eigentlich das die Antithese zu so einem japanischen Hersteller. Aber ich fand das irgendwie auch spannend, weil die haben es natürlich geschafft, so einen Markt komplett irgendwie zu emotionalisieren. Ja, also bei ASICS habe ich immer an so einen Schraubstock gedacht und Zentimetermaß und so ein Millimeter messen und bei Nike geht es eher darum, irgendwie eher über die Emotionen zu kommen und vom Spektrum her total spannend. Und naja, das habe ich dann auch angenommen. Da war ich in Frankfurt ein paar Jahre. Und die Laufschuhe von Nike, die waren zu der Zeit nicht so richtig gut. Also die waren sehr viel verkauft, aber eigentliche Läufer, also auf Marathons, da waren das eigentlich nicht so die Top 5. Ne? Und insofern habe ich mich als Deutscher bei den Meetings immer sehr aufgeregt, weil Laufschuhe ja wirklich auch, natürlich können die auch cool sein, dafür hat man ja meinetwegen auch so ein Air Max oder auch mal so ein Huarache oder ein Presto, aber wenn wir auch für die Läufer einen Laufschuh bauen wollen und das liegt ja sehr nah, allein schon vom Namen her, dann müssen wir uns mal ehrlich an die Nase fassen und sagen, dass Läufer uns damals nicht gewählt haben bei Nike und naja, jedenfalls war ich da mal sehr, sehr voller Kritik. Und habe dann tatsächlich, und das war dann so das Geilste überhaupt, die Möglichkeit bekommen, dann in Beaverton tatsächlich dann Laufschuhe zu bauen. Und dann ging es 2003 nach Beaverton. Und da ist dann so mein Traum zum ersten Mal in Erfüllung gegangen, dass ich dann da wirklich eigene Laufschuhe bauen durfte. Diese
direkt im wirklich weltweiten Hauptquartier, da wo alles stattfindet, auf dem Riesencampus. Also ich habe mir das ja auch mal angeschaut. Da warst du dann im Labor und hast gesagt, so, jetzt hier, zack, los geht's.
Genau. Und ich weiß nicht, wer schon mal da war oder Bilder gesehen hat. Peter kann vielleicht auch davon berichten, weil wir hinterher Meetings auch da hatten, weil Peter wiederum auch zu der Zeit bei Nike war. Wir sind also immer so parallel unsere Wege gegangen. Aber dieser Campus, ich habe 4-mal die Woche Fußball gespielt. Um 12 Uhr war immer von 12 bis 13:30 Fußball. Ich hatte, glaube ich, 0 Körperfett, weil man eigentlich da nur immer geballert hat. Und eigenes Gym und eigener Friseur, den ich jetzt heute nicht mehr so brauche, aber damals noch und so. Also das Leben auf dem Campus ist wirklich gigantomanisch. Und dann diese Bowerman-Serie zu bauen, den ersten Vomero und die Pegasus und Structure Trikes wieder zu den Läufern zu bringen. Und also das war ein absoluter Traum. Das habe ich dann ein paar Jährchen gemacht und 2009 ging es dann zu Brooks in Seattle. Meine Familie ist in Portland geblieben. Und ganz kurz, bei Nike ist es ja so, the only constant is change. Das als Deutscher auch dann so nach dem 5. Mal wird es dann schwierig, weil du hast ja was aufgebaut und dann wird das einfach so zusammengefaltet und dann soll man wieder was Neues machen. Und das hat einen Reiz. Ich verstehe da den Reiz hinter. Nur, man hat ja auch gewisse Erfahrungen aus der Vergangenheit und weiß, da hat viele, viele Dinge sind gut funktioniert und lass uns da doch weitermachen. Und das machen die halt gar nicht. Die wollen immer wieder ganz neu anfangen. Und das habe ich dann 8, 9, 10 Mal durchexerziert, diese Zyklen, und habe dann so für mich selber festgestellt, da ist ein bisschen was dran, aber so ein guter Laufschuh ist nicht generell dann blöd, wenn man den updaten muss. Man darf dann auch da mal weitermachen, wo man war. Und insofern dann wieder alles kaputt machen, ganz neu anfangen, das halte ich nicht immer so für den ganz richtigen Ansatz. Und dann gab es die unglaubliche Möglichkeit, bei Brooks 2009 komplett das Footwear-Team zu leiten, also komplett die Produktentwicklung. Bei Nike war ich eher so Product Manager, hatte also viele Chefs noch über mir, hatte zwar diese Bowerman-Serie unter mir, aber bei Nike ist alles sehr, sehr groß, sehr viele Hierarchien. Und dann gab es die Möglichkeit, bei Brooks 2009 wirklich das Heft in die Hand zu nehmen und wirklich diese Produktlinie komplett praktisch in eine Richtung zu bringen. Und das war dann, da konnte ich dann...
Da muss ich jetzt nochmal nachhaken. Du warst wirklich komplett bei Brooks verantwortlich für die Schuhentwicklung von dem Riesenunternehmen, das wir auch kennen alle aus dem Laufshop. Da warst du... Der
Mann. 2009 war das noch gar nicht so groß. Ne? Da gab es den Adrenalin und den Addiction Walker und den Adrenalin Walker. Der Ghost sollte gedroppt werden. Der Glycerin hat sich gar nicht verkauft. Die Schuhe waren alle grau und blau und sahen alle wirklich nicht so schön aus. Und sie standen an so einem kompletten Fragezeichen. Ich habe noch eine Erinnerung. Ich war wirklich eine Woche bei Brooks. Und dann kam der CEO, Jim Weber, mein Chef, auf mich zu und sagte, André, wir haben nächste Woche Quarterly Meeting. Und ich möchte, dass du bitte unseren Footwear Point of View präsentierst. Und ich, unseren Footwear Point of View? Ich meine, ich bin seit einer Woche dabei. Ich habe zwar einen Point of View, aber den Brooks Footwear Point of View zu präsentieren vor der Firma. Ich kann so meine Ideen, was ich so eventuell mal vorschlagen könnte, aber so, was unser Point of View ist. Naja, jedenfalls habe ich das dann gemacht und wir sind diesem Point of View dann auch viele Jahre stringent gefolgt und naja, wie man sieht heute, Brooks geht es ja nicht ganz so verkehrt, insofern alles war wohl nicht so ganz schlecht. Naja, jedenfalls, das war dann auch eine fantastische Zeit, wo wiederum der liebe Peter an meiner Seite war, weil den habe ich dann von Nike zu Brooks geholt, wiederum die letzten 9 Jahre auch mit Peter da zusammengearbeitet, die ganzen Konzepte, Rerun Signature, die Guide Rails, die ganzen Ideen über die neuen Technologien mit Peter auch zusammen entwickelt. Und dann 2017 kam dann die Idee, nach 25 Jahren für diese fantastischen Firmen, aber mit sehr viel Politik und mit sehr viel Änderungen, mit sehr viel Teams und sehr viel nach Seattle fliegen. Ich bin dann 2011 zurück nach Münster gezogen, weil meine Kinder so Deutschland gar nicht kannten und ich dann irgendwann auch mal dachte, man muss ja irgendwann auch mal in Deutschland sein. Und dann kam dieser wirklich noch geilere Moment. Brooks war schon geil, aber der absolut geilste Moment war dann, als Peter mir irgendwann mal tief in die Augen geschaut hat und hat 2017 nach so einem Meeting in Köln gesagt, André, sollen wir nicht mal den geilsten Laufschuh der Welt bauen? Und dann habe ich nur gesagt, ja, das machen wir doch schon die ganze Zeit oder probieren es zumindest. Und dann sagt er, nee, nur du und ich. Und das war dann ich wollte schon sagen, der Anfang vom Ende, aber eigentlich war es der Anfang vom Anfang.
Ja, genau. Krasses Ding. Ja, Wahnsinn. Auch witzig, wie oft sich eure Wege dann zwischendurch immer wieder gekreuzt haben. Peter, ich muss jetzt nochmal hier einfach, André hat jetzt schon ganz, ganz schön viel erzählt, aber eigentlich müsste deine Geschichte ja noch ein bisschen länger sein, denn du bist ja tatsächlich jetzt noch ein Jahr älter. Hättest du nicht auch einfach mal Lust, mal zu sagen, ja, Laufschuhe sind eine schöne Sache, aber ich gehe jetzt mal in Ruhestand und lass mal die Finger davon. Kannst du nicht, oder? Du brennst einfach noch und hast so Bock auf die Sachen und jetzt erst recht.
Weißt du, genau das war ja meine Überlegung. Ne? Als ich dann 2017 hier meinen Abschied gegeben hatte, dachte ich, okay, jetzt fährst du schön in die Berge, genießt das Leben. Aber das machen wir ja jetzt auch. Ne? Das Leben genießen. Nur haben wir zwischendurch einfach ein paar Ideen zu sortieren, zu organisieren, umzusetzen und dann zu prüfen, ob das, was man eigentlich die ganze Zeit gedacht hatte, auch richtig und ob es funktioniert. Nicht nur, ob es gut beim Läufer ankommt, sondern ob es definitiv das macht, was du glaubst, dass es machen soll. Und das ist vielleicht für jemand, der viele Jahrzehnte in der Forschung gearbeitet hat, eine ganz, ganz spannende Sache. Du überprüfst quasi dein Modell.
Ja.
Und das ist jetzt das erste Mal, dass man in der Lage ist, wir sagen dazu validieren, ne, das Modell validieren. Ist es das, was du die ganze Zeit gemacht hast und gedacht hast? Kann man das auf die Straße bringen und funktioniert das? Und unsere Idee war ja grundsätzlich bei Schuhen, also bei Technologien für den Sport, hier dem Läufer zu helfen, dass er weniger verletzt ist. Denn das ist nun mal so, es sind viel zu viele Läufer noch verletzt. Oder anders, es fallen Trainingstage aus und das weißt du selbst, jeder ausgefallene Trainingstag ist eine Katastrophe.
Ja.
Und wir haben das mal hochgerechnet. Allein in Deutschland durch diese Laufverletzungen fallen im Jahr 5 Millionen Trainingstage aus.
Ja, Wahnsinn.
Ist doch Wahnsinn, ne?
Ja, absolut, absolut.
Und das ist, finde ich, ja. Ja, und das andere war ja immer die Überlegung, können wir mit Technologien dem Sportler helfen oder überhaupt dem Menschen helfen, sich zu verbessern?
Ja.
Seine Leistung zu verbessern oder vielleicht sein biologisches, nicht jetzt pharmakologisch, ja, sondern seine Leistung physiologisch zu verbessern, indem er seine biologischen Ressourcen, seine biologischen Quellen besser nutzt, ohne dass er sie kaputt macht.
Ja.
Und dieses in einen Zusammenhang zu bringen, das ist eigentlich unikat, weil das Verletzungsprävention, das haben viele versucht, ne, mit was weiß ich, Stützen und so weiter und so fort, hat nie funktioniert, aber ist eine andere Sache, können wir gleich vielleicht noch drauf kommen. Ja. Leistungsverbesserung auch, ja, hat man auch probiert. Man hat die Schuhe leichter gemacht, um weniger Masse bei jedem Schritt heben zu müssen und so weiter und so fort. Ist vielleicht ein bisschen gelungen, nur so richtig auch nicht. Aber dieses beides miteinander zu verknüpfen, was eigentlich ja per se ein Widerspruch ist, das war so die Motivation und der Reiz, etwas zu machen. Ich meine, das muss man sich überlegen, wenn ich höher springen will, also bessere Leistung bringen will beim Springen, muss ich mehr Energie haben. Müssen höhere Kräfte wirken, das heißt, die Belastungen werden höher, das Verletzungsrisiko wird größer. Wenn ich weniger hochspringe, wird das Verletzungsrisiko kleiner, aber die Leistung nimmt auch ab.
Ja.
Und genau diesen gordischen Knoten zu zerschlagen, für den Läufer, jetzt nicht für das Springen, sondern für den Läufer, zu sagen, okay, wir wollen versuchen, dass der Läufer effizienter läuft, seine Muskel, seine metabolischen Ressourcen günstiger nutzen kann und gleichzeitig ihn sichern, dass er weniger verletzt ist oder dass das Risiko einer Verletzung reduziert wird. Ja, das war so die zentrale Idee. Und eigentlich diese Ideen, die haben mich mein Leben lang verfolgt. Ne? Ich meine, ich habe 84 hier an der Deutschen Sporthochschule in Köln meine erste Professur bekommen. Und da ich zu der Zeit dann zunächst mal für ein Institut, da gab es noch so sportartenspezifische Institute für Leichtathletik und Turnen verantwortlich war, was war naheliegend? Natürlich die wesentliche Bewegungsart des Menschen, das ist die Art der Fortbewegung, nämlich Laufen, zu studieren. Und zwar tiefer zu studieren. Und ja, mehr oder weniger durch Zufall war dann das ASICS in dieser Zeit in Deutschland relativ schnell groß wurde und einen wissenschaftlichen Partner suchte. Dadurch kam das zustande, was André eben schon mal angesprochen hat. Wir haben viele Studien dann gleich so 84, 85, 86 mit ASICS gemacht. Und ich hatte das Privileg dann auch sehr früh dann auch in Kobe zu sein und dort selbst die erste Onitsuka Gummi Fabrik sehen zu dürfen und dort zu sehen, wie die Sohlen für diese Schuhe, die ASICS hier auf den Markt gebracht hat, dann dort erzeugt wurden und in dem Labor in Kobe dann studiert wurden. Das war ganz toll. Ich glaube, vielleicht der Erste oder einer der Ersten, der überhaupt in diese Laboratorien da rein durfte. Und das war schon spannend.
Ja.
Und wenn ich heute Morgen war, ganz interessant, im Wald, ich habe vor mir jemanden laufen sehen, der hatte einen Schuh an, einen relativ frischen ASICS-Schuh und der hatte auf der hinteren äußeren Seite sehr deutlich ein Gel-Element. Weißt du, wenn wir das vorgeschlagen haben, das Lateral Crash Pad, 96, weiß ich noch ganz genau, da habe ich noch die Unterlagen, wie ich die Skizzen dafür machte und die Materialvorschläge dafür gemacht habe und die an ASICS gegeben habe. Laterales Crashpad, das war die Nummer da.
Ja.
Daran hat sich alles orientiert, bis heute. Wahnsinn. Sagen wir so, bis 2018, als nämlich TrueMotion mit einem neuen Konzept.
Kann man so sagen. Also bist du denn damals, du hast das gerade so im Nebensatz ein bisschen erwähnt, ja, dann hast du eben eine Lehrtätigkeit gehabt an der Uni und hast gesagt, ja, die grundlegendste Bewegung, na klar, bin ich beim Laufen gelandet. Bist du da auch gelandet, weil du selber durch die Gegend gejoggt bist, gelaufen bist? Oder
ja, natürlich. Ich bin jetzt nicht primär der Läufer gewesen. Ich komme nicht unmittelbar aus dem Laufen, sondern mein Sport war das Turnen.
Ja.
Aber irgendwann macht man diese Disziplin nicht mehr.
Ja.
Und zwar relativ früh nicht mehr. Erstens, weil es viel zu belastend und beanspruchend ist. Zweitens, weil es dann auch keinen Spaß mehr macht, weil man das nicht mehr kann, was man vor ein paar Jahren konnte. Und das
geht mir beim Laufen aber auch so, muss ich zugeben.
Ja, aber ja, da ist ja nur der Geschwindigkeitsfaktor. Ja?
Das stimmt.
Aber wenn du nicht mehr in der Lage bist, dich zweimal in der Luft um die Breitenachse zu drehen, dann wird das langweilig.
Okay, ja. Gehen wir nicht weiter drauf ein.
Für jemand, der so etwas gemacht hat. Aber ja. Okay, gut. Natürlich dann, und dann kam immer eben dieses Laufen, eben aber hobbymäßig. Ja?
Genau.
Ja, aber immer mit einem Blick, mit einer wissenschaftlichen Perspektive, was passiert denn eigentlich bei diesem Laufen? Und dann ganz besonders natürlich auch, was sind eigentlich die Probleme, die bei dieser zyklischen Bewegung auftreten, am Sprunggelenk, an der Achillessehne, an der plantaren Platte, an der Wadenmuskulatur, am Knie und so weiter und so fort. Und das hat mich dann eigentlich immer begleitet. André hat es ja dann angesprochen, ich bin ab 98 dann bei Nike gewesen als Berater und Forschungspartner. Es war so, man konnte sich bei Nike, die haben so 97 ein Programm aufgelegt und suchten weltweit 5 internationale Research-Partner. Und da habe ich mich beworben mit meinem Team, mit meinem Institut, und wir hatten das Glück, einer dieser Partner zu werden. Und damit waren wir mittendrin, A, Projekte zu machen, B, auch mehrfach im Jahr in Beaverton zu sein und dort A, mitzuarbeiten, B, aber auch zu präsentieren, was man gebracht hat, und den Entwicklern dann die entsprechenden Hilfestellungen zu geben, wo es hingehen könnte. Und da habe ich dann André wieder getroffen.
Witzig. Hast du auch erstmal gelacht oder wusstest du das vorher schon, dass er jetzt da auch rumspringt?
Ich wusste, dass er in Frankfurt war, ja, ja. Und aber ja, dann haben wir uns halt in Beaverton getroffen.
Kleine
nicht
Welt.
Beim Fußballspielen auf dem Campus, sondern bei einem guten Glas Rotwein.
Ah. Auch nicht schlecht.
Nein. Und das war dann sehr, sehr spannend, weil wir konnten wirklich gemeinsam versuchen, bei Nike wieder Laufschuhe, also an dieser Bauermann-Serie zu arbeiten und Schuhe zu kreieren, die für den Läufer sind und nicht nur zum Angucken da sind. Ne?
Wann seid ihr nochmal genau gelandet bei Nike? Wann habt ihr angefangen mit der
Bauernserie? Also ich war bei Nike 98.
Ah, und wann kamen dann eure ersten Modelle quasi, an denen ihr beteiligt wart, auf den Markt? Denn das war ganz lustig. Ich bin ja 1998 nach Wattenscheid gewechselt und da habe ich meinen ersten Nike-Vertrag damals gekriegt und dann haben alle gesagt, um Gottes Willen, Nike macht keine Laufschuhe. Jan, du wirst nur verletzt sein die ganze Zeit. Aber es war gar nicht so schlecht. Also ich hatte tatsächlich von Anfang an relativ gute Schuhe am Fuß, muss ich sagen. Das habe ich dann quasi euch zu verdanken, wenn ich das jetzt hier gerade so richtig höre. Ja, ist das so?
Vielleicht.
Vielen Dank.
Gerne. Ja, und dann kam etwas hinzu, eine Idee, ein Konzept, die, ja, ich sag mal, politisch gar nicht so einfach war durchzusetzen, nämlich Schuhe zu machen, die eigentlich keine Schuhe sind, Nike Free. Ja?
Ja.
Und das war ja für eine Firma wie Nike als die Cushioning Company,
ja
ein Widerspruch.
Absolut.
Das geht doch nicht. Wir können doch nicht unsere ganze Philosophie umbauen. Aber wir konnten zeigen, dass dieses Konzept Nike Free, was übrigens sehr stark gepusht wurde von der Idee her durch den Jeff Piscotta, der einer der führenden Entwickler dort war und Forscher, und über diese Idee, dass man barfuß auf Rasen fantastisch sich bewegen kann und dass viele Athleten eben auch auf Rasen trainieren, barfuß, um die Füße zu stärken, um das System zu stärken. Wissen wir alle. Interessant ist jetzt, dass dieser Nike Free in Köln gelauncht wurde, international gelauncht wurde. Das ist eine spannende Sache. Da kam dieser Apparat von Nike, hat die Hochschule umgebaut, hat Räume mit Rasen, mit Naturrasen ausgelegt, um dann die internationale Presse einzuladen. Und was haben die natürlich gemacht? Die kamen in diesen Raum, haben sich sofort die Schuhe ausgezogen.
Ja, sensationell.
Das war die Brücke dann eben zum Nike Free, von dem du ja auch dann
genau.
immer berichtet hast.
Ja.
Gut, irgendwann war diese Sache durch und dann, ich hatte sonst immer da das Privileg, ich durfte da auch ein bisschen spinnen und Ideen einbringen, aber dann wurde das immer mehr so zum Schuhtesten und da hatte ich keine Lust, so einfach Dinge zu testen und zu prüfen und abzunicken. Das war langweilig und da wollte ich auch dann das nicht mehr weitermachen. Und dann kam der Anruf von André, der gerade bei Brooks gelandet ist.
Ja.
Wollen wir nicht da was machen? Ja, und dann ab 2010 waren es dann 100 Kilometer weiter nördlich. Dann ist man nicht mehr nach Portland geflogen, sondern nach Seattle geflogen.
Aber du hast nach wie vor in Köln gewohnt auch. Du bist dann immer
gependelt. Ja, ich habe ja meine Professur an der Hochschule.
Genau. Ja.
Das war mein Nebenamt. Ja. Genehmigt natürlich.
Ja.
Und hatte immer relativ große Projekte, die wir in Köln durchgeführt haben. Mit den vielen Studenten, mit den vielen Läufern, die wir hatten, mit meinem Team. Und da sind viele Doktorarbeiten entstanden aus in diesem Bereich. Und gut, ja, und 2017 lief mein Vertrag mit Brooks aus.
Ja.
Ich wurde emeritiert. Ich habe hier im Juni meine Abschiedsvorlesung gegeben. Und genau das, was du vorhin angesprochen hast, dann eigentlich gedacht, so, jetzt ist Ruhe.
Ja.
Jetzt machst du noch was ganz anderes. Jetzt gehst du wirklich mehr Skifahren. Jetzt gehst du wirklich mehr in die Berge. Jetzt gehst du wirklich mehr auch laufen und so weiter und so fort. Und kümmerst dich um dich. Mhm. Und liest auch mal ein anständiges Buch, nicht immer nur Fachliteratur.
Ja.
Naja, und dann irgendwie so Ende 17, glaube ich, André, war es da, haben wir dann miteinander mal telefoniert und genau uns diese Frage gestellt, könnte man nicht.
Ja. Da hast du gesagt, so, nee, also Ruhestand. Also wie alt warst du dann damals? Darf ich jetzt mal ganz indiskret fragen?
Ja, ich musste, ich bin mit 65,5 in die Ferien gegangen.
Ne? Ja, und dann schnell wieder raus aus den Ferien.
Nein, das war schon ganz gut. Ne? Aber dann haben wir, glaube ich, etwas sehr Kluges gemacht. Wir haben gesagt, bevor wir jetzt irgendwie die Welt verrückt machen, lass uns erst mal hinsetzen und nachdenken. Und alles nochmal anschauen, was wir gemacht haben, selbst an Studien, an Arbeiten, was wir an Techniken entwickelt haben und was die Literatur uns dazu sagt. Und ich glaube, das war sehr wichtig. Wir haben gesagt, wir nehmen uns wirklich mal 10 Monate, 12 Monate vor, alles nochmal durch den Kopf gehen zu lassen, bevor wir dann sagen, so, jetzt setzen wir uns hin und versuchen, ein Konzept zu entwickeln, genau in diese beiden Richtungen. Wie können wir diese verdammten Verletzungen reduzieren? Und wir haben eben gelernt und gleichzeitig können wir möglicherweise helfen, diese Bewegung des Laufens leichter zu machen. Nicht unbedingt nur schneller, sondern einfach auch leichter. Also die energetischen Ressourcen, die ich habe, günstiger zu nutzen, dass ich vielleicht nicht ganz so müde nach meinen ersten 10 Kilometern bin. Oder vielleicht die 10 Kilometer auch etwas schneller laufen kann. Okay. Und erst dann kann man darüber nachdenken, wie man das löst. Aber schnell zu den Verletzungen zurück, es ist ja wahnsinnig. Wenn man sich überlegt, etwa die Hälfte aller Läufer sind mindestens einmal im Jahr verletzt. Das heißt, müssen mindestens einmal im Jahr 3 Trainingseinheiten ausfallen lassen. Das ist stabil seit fast 40 Jahren, wenn man sich die Literatur anguckt.
Ja.
Und wir haben tolle Schuhe, auch wir, mitentwickelt, und es hat sich nichts verändert in den Zahlen. Und interessant ist auch, der Fokus war die ganze Zeit auf der Bewegungskontrolle des Sprunggelenks. Das heißt, nicht ganz klar, Verkippen des Fußes, Pronation. Pronation der Feind.
Genau.
Kommt eine dicke Stütze rein. Wir haben nochmal sehr genau studiert, was weiß man überhaupt über die Pronation, und da festgestellt, dass es keinen Befund gibt, keinen haltbaren Befund gibt, dass die Pronation oder eine übermäßige Pronation kausal mit einer laufspezifischen Verletzung zusammenhängt.
Ja. Krass.
Und das hat sich mittlerweile bestätigt. Beispiel auch diese immer wieder betrachtete Pronationsgeschwindigkeit. Mhm. Es gibt drei Arbeiten, die sagen, eine hohe Pronationsgeschwindigkeit führt zu Verletzungen. Eine andere Arbeit sagt, eine niedrige führt zu Verletzungen. Also, es gibt keine haltbaren Belege, keine relevanten Belege, die zeigen, dass wir hier ein Problem haben. Aber wir haben das Nächste. 50% aller laufrelevanten Verletzungen sind Verletzungen am Knie. Entweder auf der Außenseite, also Traktusprobleme, ja, das Runner's Knee, oder im vorderen Kniebereich, im Bereich der Patella, Retropatella, also hinter der Patella oder an der Patellarsehne. Kein Mensch hat darauf geachtet. Das heißt, alle haben geguckt, dass man durch Stützen und so weiter die Pronation verhindert. Dabei ist die Pronation das Wichtige oder eine sehr physiologische Bewegung. Sie muss sein,
ja,
denn sie ist unter anderem auch sehr dazu geeignet, die elastischen Ressourcen meines Fußes zu nutzen. Wenn ich ihn steif mache, ja, dann ist ein steifer Klotz und dann lebt er nicht, kann sich nicht bewegen und kann damit auch nicht dynamisch agieren. Der Fuß ist ein hochdynamisches System. Ne? Gut, zum Knie. Wir haben danach gefragt, wo können diese Verletzungen und Überbeanspruchungen herkommen? Und dann kommt man ganz schnell zu dem Thema, es muss eine Bewegung oder eine Belastung des Knies in der Frontalebene sein, also wenn man von hinten guckt, die Querachse. Das heißt, das Knie muss in ein übermäßiges O gedrängt werden oder zumindest die Kräfte müssen so wirken, dass sie auf der Innenseite sehr groß werden, Knorpelverschleiß, Meniskusverschleiß, und auf der anderen Seite mehr Zugbeanspruchung entsteht. Das ist eben dieses Ziehen am Traktus, der dann wiederum am Oberschenkelknochen reibt und unser Runner's Knee erzeugt.
Ja.
Und das andere ist die Rotation, die Innendrehung des Unterschenkels gegenüber dem Oberschenkelknochen. Ja, also muss man doch einfach sagen, jetzt versuchen wir mal logisch eine Technik zu entwickeln, eine Technologie zu entwickeln, die genau dieses vermeidet und kontrolliert. Und wenn man solche Drehkräfte am Knie verändern will, da muss man einfach darüber nachdenken, wo kommen sie her? Sie kommen einmal durch die wirkende Kraft vom Boden auf den Körper und dem Hebel, dem Abstand, in dem diese Kraft am Knie vorbeilaufen. So, und da haben wir eigentlich schon das Ziel. Wir müssen versuchen, diese Kräfte oder diese Hebel zu reduzieren. Und einfach, wir können die Kräfte nicht verändern. Kräfte treten beim Laufen auf. Und je schneller wir laufen, desto größer sind die Kräfte.
Ja.
sonst geht das nicht. Ja?
Genau.
Aber wir können diese Kraft in Bezug auf ihren Ursprungspunkt, Ansatzpunkt und ihre Richtung verändern. Und wir müssen dafür sorgen, dass diese Kräfte durch die Gelenke gehen, durch das Sprunggelenk und durch das Kniegelenk. Dann werden keine abnormalen Belastungen erzeugt, die sonst normalerweise alte oder herkömmliche Schuhe machen. Mhm. Ja, und dann haben wir uns nun Stunden, Tage, Wochen hingesetzt. Wie können wir dieses technisch lösen? Und dann kam André mit verrücktesten Ideen, Knetgummi, und hat gematscht und gespielt und gebaut. Ja, am Küchentisch haben wir gesessen und nicht nur gedacht, sondern eben auch gebastelt. Ja. Wie könnte man das machen? Und dann, weißt du, dann kam so eine ganz simple Idee. Eigentlich kam uns das zufällig. Ich war gerade in den Bergen gewesen und war ein bisschen Rafting. Und sag, André, was passiert denn, wenn du einen Schlauch hast und setzt dich in dieses Schlauchboot?
Ja.
Du fällst immer in die Mitte.
Ja.
Wenn es rumpelt. Mhm. Und du kennst ja die Technologie von Trumont. Genau. Ja, das ist dieses
Schon hast du das Hufeisen.
Ja. Alles rund, da, keine Kanten.
Ja.
Ja. Die Natur ist rund, kein Knochen ist eckig, kein Gewebe ist kantig, alles ist rund.
Ja.
Und genau das war die Idee. Damit reduzieren wir bei runden Strukturen die Hebel und durch diese spezielle Konstruktion imitieren wir die Natur. Nämlich, wenn wir die Natur uns anschauen, was ist im Knie, damit aus diesem Knie ein anständig stabiles Gelenk wird. Ne? Der Unterschenkel hat ja eine gerade Platte, der Oberschenkel ist rund, ist eine Kugel.
Ja.
Was hat die Natur gemacht? Hat einen weichen Ring da reingelegt, die Menisken.
Genau.
Was hat die Natur an der Ferse gemacht, um diesen harten Knochen, diesen kleinen, starren, harten Knochen, hat einen Ring aus Fettgewebe gelegt. Ja. Nichts anderes. Die Gelenke werden zentriert. Ich fand, diese biologischen Vorlagen sind ein perfekter Lösungsvorschlag.
Ja, ja. Das heißt, du hast einfach im Prinzip so ein Schlauchboot, sage ich mal, und dadurch wird, egal ob du jetzt tendenziell eigentlich eher außen aufsetzt oder innen aufsetzt, sondern du wirst einfach durch dieses Schlauchboot in die Mitte geführt und dadurch werden die Kräfte eben auch durch die Mitte, da wo sie eben vernünftig ankommen und nicht so viel Schaden anrichten, werden sie dann quasi zentriert. Das ist die Idee dahinter.
Genau erfasst. Sehr schön beschrieben. Ja. Ja. Dieser Schlauch, oder ich sage auch manchmal Wurst, dann kriege ich immer vom André Prügel.
Klingt nicht so elegant, ja.
Nee. Muss in sich rund sein und muss weich sein.
Ja.
Aber weich elastisch. Das heißt, muss, und jetzt kommen wir zu dem anderen Aspekt noch, muss eben Energie aufnehmen können, aber diese Energie zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort zurückgeben.
Genau.
Und mit wenig Energieverlust.
Ja.
Jetzt sind wir bei diesem Thema Energy Return. Jetzt wird endlich mal dieses Konzept Energy Return sinnvoll. Denn es geht nicht, die Energie von hinten nach vorne zu verlagern oder wie auch immer, ja, sondern sie kann nur am gleichen Ort, in dem sie eingetragen wird, auch wieder zurückgegeben werden. Und das gelingt mit diesem Konzept. Im Rückfußbereich wird Energie eingetragen, dann richtet sich das Material wieder auf. Der Rückfuß wird gehoben, nicht der gesamte Körper, der Rückfuß wird gehoben und damit wird die Kraft nach vorne auf den Vorfuß transportiert. Und um das gelingen zu lassen, mussten wir dieses runde Boot mit einer Tür versehen, durch die die Kraft dann ja im wahrsten Sinne des Wortes wandern kann, nämlich nach vorne wandern kann. Und dann macht es ja auch nur Sinn, wenn man sich den Vorfuß genau anschaut, auch hier wie so ein Katamaran ein Führungssystem zu machen, was auf den äußeren Seiten, so wie der Fuß es auch in seiner Konstruktion hat, denn wir haben ja eine Querwölbung im Fuß, wenn er entlastet ist. Genauso muss der Vorfuß auch dann von der Sohle her konzipiert sein, damit die Kraft in der Mitte über den gesamten Fuß bis auf den Ballen wandern kann und nicht zu stark auf der Außenseite oder auf der Innenseite ist, immer wieder mit dem Konzept, das Knie perfekt zu treffen.
Ja, ja. Jetzt provoziere ich mal ein bisschen. Lieber André, sag mal, jetzt hast du da 100 Jahre schon gefühlt in der Laufschuhtechnologie jetzt geforscht.
Ich
frage
mich nicht, warum ich diese Idee nicht vorher hatte.
Natürlich kommt das jetzt. Hast du selbst im Westfalen
Lars? Wenn die immer Vierecke gerollt haben und dann irgendwann mal die Idee hatten, jetzt machen wir mal die Kanten hier ab.
Du hast doch die Idee schon so vor 30 Jahren gehabt und hast immer gesagt, ja. Ach komm, ich mache jetzt was ganz anderes und wenn ich irgendwann dann mein eigenes Ding mache, dann komme ich mit dem Burner um die Ecke.
Brooks wollte das nicht.
Genau,
ich habe das überall angeboten und es wollte keiner.
Alle fanden das
hören.
Doof.
Nein, ich weiß, dass sich das total unrealistisch anhört, aber es war wirklich genau so. Und was ich auch immer so grotesk finde, ist, wenn du dir überlegst, wie wir die letzten 25 Jahre Schuhe gebaut haben, genau andersrum. Und zwar haben wir die immer so gebaut, dass die in der Mitte weich sind, ja, um diese vertikalen Impacts, von denen immer gesprochen wurde, Cushioning, passive Kraftverformung, Kraftspitze, irgendwo dieses Thema Dämpfung. Also in der Mitte, damit du einsinken kannst, ist der Schuh immer weich.
Ja.
Und dann kommt der Mensch und sagt, oh, aber jetzt gibt's ja funktionelle Geschichten und Biomechanik und da hat jemand einen Plattfuß und Knieschmerzen. Jetzt muss da irgend so ein Sicherheitsnetz rein. Jetzt müssen wir außenrum dieses menschgemachte Mäuerchen pflanzen oder zementieren. Und so wurde jeder Schuh irgendwo gebaut. Und auch selbst die letzten Ideen bei Brooks waren immer noch Stützen. Stützen, Stützen, ja. Stützen. So, und was Peter erzählt hat, als ich dann aufgehört habe bei Brooks, da hatte ich so ein Non-Compete, ne? Also so eine Vertragsklausel, dass ich jetzt nicht dann direkt bei Adidas oder New Balance anfangen darf, sondern musste erstmal 10 Monate irgendwie die Füße stillhalten, was ja eigentlich ganz geil war, weil in der Zeit konnten Peter und ich, wie gesagt, malen und kneten und was wir da alles gemacht haben. Und das Schöne ist, man hatte ja auch dann wirklich, man hatte keine Technologien, mit denen man arbeiten muss, sondern es war alles praktisch aufgeräumt. Man hatte einen Tisch, wo nichts schon irgendwo drauf lag und man konnte einfach bei Null anfangen. Und da konnte man nochmal ganz grundlegend nachdenken. Und wie Peter es auch schon erklärt hat, der Fuß macht es genau andersrum. Der ist in der Mitte hart, da ist das Fersenbein, der Calcaneus. Das ist ein wirklich fester Knochen, der größte Knochen im menschlichen Fuß, logischerweise. Und drumherum liegen die weichen Strukturen. Und wieso macht der Fuß das denn so? Und wenn man Leute beim Barfußlaufen sieht, auf natürlichem Untergrund, also jetzt nicht auf der Straße, da läuft man so im Vorfuß, weil das halt wehtut. Aber wir sind ja nicht dafür gebaut, auf der Straße zu joggen, sondern eher so Richtung Savanne und mal irgend so eine Gazelle irgendwie aufspüren. Also da läuft man auch Rückfuß auf Sand oder Rasen. Und da sieht man, dass diese ganzen Hebelarme, die heutige Laufschuhe durch die großen ausladenden Sohlen, die sie haben, provozieren, dass die gar nicht vorkommen. Also der menschliche Körper ist so intelligent gebaut. Und viele Ideen, die Peter und ich im Laufe der Zeit hatten, also von dem ersten Structure Trikes, das war 2007, der Women's, der hatte so ein abgerundetes Crashpad. Beim Ghost haben wir irgendwann mal hinten die Mittelsohle einen Zentimeter verkürzt. Wir haben bei Pure Project bei Brooks extrem viel versucht, auf die Biomechanik des Fußes einzugehen. Da war so diese Barefoot Running Aktion von dem McDougall-Buch 2009, dieses Born to Run, was das losgelöst hat und so weiter. Also wir haben unheimlich viel schon immer in diese Richtung gedacht und haben uns von der Natur inspirieren lassen. Also die meisten guten Ideen, die wir hatten, waren alle abgeguckt. Und auch dieses U, von unserer Technologie jetzt, dieses Hufeisen, ist im Endeffekt nichts anderes als ein Meniskus. Oder, es hört sich jetzt nicht so sexy an, aber es ist halt funktionell, dieses Fersenfettpolster. Weil das wie eine Schale zentriert. Ne? Wie auch immer du die Kraft einleitest, also den Ball in diese Schale wirfst, am Ende landet der Ball wunderbar in der Mitte von dieser Schale. Und genauso wirkt dieses U. Aber wie das oft so ist, es ist eigentlich eine sehr simple Idee. Es ist jetzt nicht sehr kompliziert. Ich finde, dass viele Ideen immer komplizierter eigentlich werden. Die Schuhe werden immer teurer und Carbon und immer eigentlich unnatürlicher. Und die Lösungen, oft die simpelsten, eigentlich die geilsten und besten Lösungen sind, nur es sind komischerweise die schwierigsten Lösungen. Und dann im Nachhinein sagt man dann aber gerne, ey, das war doch so einfach, ihr habt jetzt da so ein U gebaut. Also insofern deine Frage zu beantworten, es wundert uns auch, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich habe sehr viel in meinem Leben, genauso wie Peter, bei Laufschuhen nachgedacht. Diese Idee hatten wir original noch nie. Man kann allerdings, wenn man sich so die Schuhe, die wir die letzten 10 Jahre so gebaut haben, wenn du die in eine Reihe stellst, dann siehst du, wie wir immer mehr weggenommen haben, immer mehr versucht haben, Hebel zu verringern, immer mehr so ausladende Kanten reduzieren, abrunden. Lateral Crash Pad bei Asics damals schon, deswegen ist das Gel an der Außenseite. Ganz viele Ideen, die wir bei Brooks hatten, sind da eingeflossen. Aber dieses tatsächliche, konkrete, 100% konsequent durchgesetzte Hufeisen, was wir auch patentiert haben, weil das nachzubauen ist überhaupt nicht schwer, nur die Idee ist das Patentierte. Ja, ne?
Genau.
Und das mussten wir uns auf jeden Fall auch schützen lassen. Ja, das kam dann zum Glück wirklich dann irgendwann mal, wie Peter es erklärt, in so einer Diskussion. Peter, du hast es übrigens mir etwas anders erklärt. Du hast gesagt, André, wenn du mit deinen Freunden auf dem Aasee hier in Münster dir so ein Schlauchboot ausleihst und dann trinkt ihr euch mal wieder ein Schlückchen Bier zu viel und dann steht ihr alle auf und kippt alle um. Wo landet ihr dann alle?
Ich würde hier in diesem Zusammenhang mehr über alle umreden.
Und das ist auch nur am Wellengang, dass sie alle umkippen. Wellengang auf dem Aasee, deswegen kippen die alle um mit ihrem Schlauch. Ja, das hat nichts mit Alkohol zu tun.
Alkohol induziert. Aber trotzdem, für mich war das ist auch die unglaubliche Kraft des Peters, ist, wenn diese Analogien und Metaphern, die er dann bringt, weil ich dann auch sofort merkte, so, ja, wir crashen dann alle in der Mitte vom Boot zusammen. Und dann sagte er nur so, eben. Ja, und dann haben wir halt das Ding gebaut, die ersten Prototypen selbst geschnitzt mit einem Skalpell, habe ich ein Glycerin genommen und erstmal die ganze Mitte ausgehöhlt. Da merkte schon, allein durch das geometrische Aushöhlen, dass du einen unglaublich coolen Trampolineffekt kreierst. Ja. Weil du sinkst ja in die Mitte ein und der Schuh will dann wie so ein, wie so ein Gestell. Die Außenseite will wieder in die, wie so eine Feder in die Ausgangsposition springen. Und wir haben nämlich in den letzten Jahren in den Firmen in einer extrem viel Innovation mit den Schaumstoffen gemacht. Und du kannst durch einfache Geometrieänderungen schon die Effekte herstellen und musst gar keinen teuren Schaum kaufen. Also da fand ich das schon mal unglaublich genial, dass das so ein cooles Gefühl ist. Wussten allerdings noch gar nicht, wie das jetzt biomechanisch funktioniert.
Was übrigens, wenn ich da kurz rein darf, Jan, das war wirklich eindrücklich oder eindrucksvoll. Wir haben diesen Schuh oder ein paar von diesen Schuhen selbst gebaut, mit Hilfe Fräsen und so weiter und so fort. So ein bisschen Pseudo-Obermaterial, sind ins Labor gegangen. Du kannst dir nicht vorstellen, wir haben die Daten gesehen und es war ein Geschrei.
Ja.
Dieser ganz simpel gestrickte, selbstgestrickte Schuh hat funktioniert, war genauso stabil wie die besten, stabilsten Schuhe, die gerade am Markt waren.
Ja.
Und die Belastung des Knies war unmittelbar reduziert.
Ja.
Und das hat uns so fasziniert. Okay, so machen wir es.
Wahnsinn, ja. War das vielleicht auch so mit dieser ganzen Idee und so, dass ihr auch endlich mal wirklich Zeit hattet, mal richtig nochmal einen Schritt zurückzugehen? Denn also ich kenne das ja selber und bei euch muss es ja noch viel stressiger gewesen sein, wenn man jetzt irgendwie ständig auch unter Druck ist und jetzt musst du die nächste Innovation bringen und musst die nächste Innovation bringen, gerade bei Nike kenne ich es ja, ne, dieses tak, 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 ne, und neuestes Modell nach spätestens einem Jahr und dann wieder und fliegst durch die Weltgeschichte. Du hast ja nie auch mal Zeit, wirklich durchzuatmen und zu sagen, jetzt mache ich wirklich mal entspannt und gehe nochmal zurück. So wie ihr jetzt gesagt habt, ja, jetzt hattet ihr 10 Monate Zeit, ne, der eine ist sowieso im Ruhestand und hat irgendwie eigentlich alle Zeit der Welt, der andere, ja, ne, darf jetzt sowieso irgendwie mit keinem arbeiten. Also war das vielleicht auch ein Grund, dass ihr wirklich mal richtig zur Ruhe gekommen seid und gesagt habt, oh, wir gucken einfach mal ohne Stress, ohne Druck, ohne dass uns irgendwie einer hier ständig irgendwie in den Nacken haut und sagt, mach mal zügig?
Absolut, absolut. Du hast ja, du brauchst 18 bis 22 Monate, so einen Schuh zu bauen, ne, von der Idee, bis er im Laden zu kaufen ist. Du machst aber von jedem Schuh nach 12 Monaten ein Update und nach 6 Monaten kommen neue Farben. Gut, die Farben macht meistens ein anderes Team, aber es ist auch Unruhe. Ja. In dem Footwear-Team ist dadurch Unruhe. Du hast ständig Meetings, du musst das alles absegnen. So, und dann kommt der Ghost und der nächste Ghost und der nächste Ghost und der Glycerin und du hast 46 Paar und du bist dann in so einem Tunnel und der, jetzt nicht um irgendwie schlecht zu reden, der ist bei Brooks sicherlich sehr, sehr gut, weil da haben wir sehr, sehr gute Schuhe gebaut. Nur wenn du grundlegend was ändern möchtest, so funktioniert das nicht. Du kannst nicht durch das sukzessive Weitermachen, sondern das muss anfangen mit einer Entscheidung und die lautet, sich einzugestehen, dass man das, was man wollte, nicht erreicht hat. Das ist brutal, weil es die Laufschuhindustrie ist echt, die ist irre, weil du kannst viele, viele Millionen Paar verkaufen. Die werden so und so getragen. Du kannst durch Marketing sehr viel, sagen wir mal, übertünchen. Es ist ein sehr lauter Markt. Die ganzen Marken, in Deutschland gibt es ungefähr 38, die gerade verkauft werden. Da ist unheimlich viel Musik drin. Und weil das ja jetzt nicht so wissenschaftlich ist, Peter hat mal was ganz Interessantes gesagt. Wenn du ein Medikament auf den Markt bringst, dann musst du durch ein Prüfungssystem gehen und kriegst am Ende eine Zulassung, dass dann die Wirksamkeit auch bestätigt ist. Beim Laufschuhmarkt kannst du die wildesten Dinge behaupten. Was die Firmen immer, diese Slogans, die muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Du fliegst ja, was du alles machst mit diesen Schuhen.
Ja.
Und insofern, da ist eigentlich was drin, was so ein bisschen unseriös ist, wenn man mal ganz ehrlich ist. Und der auf der Strecke bleibt, ist letztendlich der Läufer. Die Aufgaben eines Schuhs sind seit jeher die gleichen. Du willst Verletzungen reduzieren und du willst Komfort und Leistung steigern. Und wenn man sich das mal anguckt, haben wir das eigentlich geschafft? Da muss man ganz ehrlich sagen, seit 40 Jahren sind diese Verletzungsraten komplett gleich geblieben. Und die Schuhe werden immer verrückter, immer teurer. Wir haben immer coolere Ansätze. Man kann jetzt behaupten, naja, was ist denn die Aufgabe eines Schuhs überhaupt? Das sind ja oft auch Trainingsfehler, dass man verletzt ist. Absolut wichtig. Der wichtigste Bereich, warum man sich verletzt, sind Trainingsfehler. Es ist nicht der Schuh. Nur, der Schuh hat eine extrem wichtige Aufgabe. Und da versteckt sich die Industrie immer so gern dann hinter. Ne? Da wird dann gesagt, ja, jeder ist ja individuell. Bei dir funktioniert es, bei dem anderen nicht. Und außerdem, oh, du bist zum ersten Mal 5 Kilometer unter 20 gelaufen. Ja, das ist dann der Grund. Also man kann einen nicht packen.
Ja,
du
genau.
Kannst nicht sagen, so jetzt, Moment, jetzt setze ich hin, jetzt sag das nochmal.
Ja.
Das geht nicht. Und da kann man sich immer wieder so rauswinden. Und das ist auch alles in Ordnung. Nur bei Peter und mir ist es so, die Neugierde ist immer gleich geblieben. Und das macht uns auch, glaube ich, so ein bisschen besonders, dass wir hatten ja eine ganz interessante Karriere auch und es fehlte ja an nichts. Und die Teams wurden immer größer und die Titel immer geiler. Und darum ging es uns nur nicht. Wir sind immer die kleinen, netten, freundlichen, neugierigen Schuhbauer irgendwie im Herzen geblieben. Und da ist uns irgendwann nur noch aufgefallen, dass der Läufer letztendlich genauso verletzt bleibt wie vor 40 Jahren. Und da fühlten wir uns einfach nicht gut mit. Ja, und deswegen, das war ganz spannend. Und wir haben auch ganz ehrlich gesagt, wenn wir jetzt nicht eine Idee haben, die wirklich was Neues ist, dann machen wir das nicht. Weil jetzt einfach nochmal einen neuen Schuh zu bauen, das braucht kein Mensch, keine Sau, Entschuldigung, braucht noch eine neue Laufschuhmarke. Wirklich, du produzierst Müll und warum? Es gibt so viele tolle Schuhe. Nur wir haben halt gedacht, gibt es eventuell noch wirklich herausragende Schuhe. Und das war der Ansatz. Ganz kurz noch, in den 90ern, da gab es wirklich viele schlechte Schuhe. Muss man ganz ehrlich sagen, wirklich schlechte Schuhe. Das gibt's heute nicht mehr. Die ähneln sich alle. Der Chef von Asics ist jetzt der Chef von einer anderen Firma und schon sehen die Schuhe plötzlich auch so aus und sind irgendwie auch ganz gut. Und der Nike Product Manager ist jetzt bei Hoka und der ist irgendwie auch ganz gut und alles ist irgendwie so ganz gut. Ich nenne das immer so den Nicht-Angriffspakt, auch wenn du die Logos der Schuhe mal austauscht, du weißt ja überhaupt nicht mehr, was du in der Hand hast. Die ähneln sich alle und die sind alle gut, nur es fehlt was Herausragendes. Und da haben wir jetzt ganz ehrlich gesagt, nicht für uns, wir wollten jetzt nichts mehr beweisen, wir wollten jetzt nicht sagen, ja klar, wir wollten mal einen Schuh bauen, der erfolgreich ist. Wir haben Schuhe gebaut, die werden von Millionen von Läufern getragen. Aber so ganz ehrlich, für uns beide, können wir es nochmal schaffen, einen Schuh zu bauen, der tatsächlich dieses Thema nochmal neu angeht? Und dann hatten wir, wie Peter das gerade schon so schön beschrieben hat, diese extrem erfreulichen Resultate bei Peter im Labor in Köln am Mediapark. Und dann haben wir gedacht, okay, wir machen das jetzt einfach mal. Und jetzt nach 2 Jahren im Markt ist es tatsächlich so, dass wir tagtäglich E-Mails bekommen von Leuten, die sagen, ich glaub's nicht. Ne? Ich laufe seit 6 Monaten jetzt in eurem Schuh ohne die verschriebene Einlage von meinem Orthopäden und ohne eine Stütze. Und ich bin ehrlich gesagt sogar schmerzfrei. Mhm. Ich konnte das nicht glauben, weil vorher ging das immer so. Aber ich laufe jetzt mit euren Schuhen und da ist nichts drin mit Stütze, sogar schmerzfrei. Und das können die Leute nicht verarbeiten, weil die Story im Markt ist heute immer noch eine andere. Es wird immer noch darauf geachtet, dass der Schuh gerade steht, weil man das dem Kunden auch so schön zeigen kann. Es ist so ein dankbares System.
Machst
ein
schönes Video von hinten drauf auf den Fußabsatz.
Oh nein, das sieht ja schlimm aus. Richtig. Genau,
zack, und jetzt ist es besser geworden. Wunderbar.
Jetzt ist es besser geworden, die Pille wirkt, ich war beim Arzt, zack, geil.
Einmal.
Mein Retter, es ist leider nur Voodoo. Es ist einfach nur nicht, was wirklich wahr ist. Okay. Es ist ein Märchen. Und insofern sehr unangenehm irgendwie sind wir auch gerade so ein bisschen, weil wir natürlich so ein bisschen die alten Paradigmen dann angreifen. Aber das war uns in dem Sinne ein bisschen egal, weil True Motion war da eigentlich auch Begriff. Ne? Also das war irgendwie das Motto, diese Marke so zu nennen, weil wir wollten jetzt nicht irgendwie Marketing machen, sondern halt die wahre Bewegung. Übrigens lustig, to true heißt auch auf Englisch, dass man etwas zentriert. Also wenn du eine 8 im Fahrrad hast, dann heißt es to true your wheel. Das war aber ehrlich gesagt totaler Zufall. Nur so als Anekdote fand ich das irgendwie ganz spannend. Und auf diesem Sinne, wir sind dann ganz entspannt da dran gegangen. Wir haben keine Investoren dazu genommen. Wir wollten das ganz einfach selber gucken, wie es ankommt. Auch nicht diese direkt schon so mit Druck, so nach dem Motto, scheiße, jetzt haben wir 1 Million in die Hand genommen, müssen wir jetzt zurückzahlen, wie machen wir das jetzt? Sondern wir haben gesagt, wir zahlen uns keine Gehälter, wir machen das jetzt so für uns. Peter muss nicht mehr arbeiten, ich würde einen Job finden beim Edeka, würde ich denken, irgendwie was da über den Barcode noch zu ziehen oder vielleicht auch beim Laufladen, vielleicht könnten sie mich da auch gebrauchen, ein paar Schuhe zu verkaufen. Also irgendwie wird es weitergehen. Und mit dieser Leichtigkeit, um deine Frage, die du vor der Handstunde gestellt hast, nochmal zu beantworten, da kommen dann auch solche Ideen. Ne? Du hast dann so ganz grundlegende Freiheit in deiner Rübe und denkst dann ganz anders als vorher. Und da kam dann dieses Revolutionäre raus. Und das hat dann sehr viel Freude gemacht.
Ja, dieses, was du jetzt gerade auch gesagt hast, was ich auch ganz spannend finde, also normalerweise sagt man ja, okay, ne, ich starte jetzt hier irgendwie ein eigenes Projekt und dann machen wir richtig Bambule. Und man muss ja erstmal extrem in Vorleistung treten, nicht nur mit der eigenen Zeit, sondern auch finanziell. Ihr habt bewusst gesagt, nee, wir machen das jetzt zu dritt. Ne? Also der Christian, der ist jetzt nicht dabei heute, euer Finanzchef, ne? Christian Ahrens. Wir haben gesagt, wie gesagt, es wird sonst vielleicht ein bisschen zu verwirrend, wenn ich hier mit 3 Leuten spreche und jedes Mal eine andere Stimme. Also, lieber Christian, ne, schöne Grüße. Wir freuen uns sehr, dass du im Team dabei bist. Ja,
ja, wir uns auch.
Es ist nicht persönlich gemeint, wenn du hier heute nichts erzählen darfst. Aber ihr habt hoffentlich trotzdem auch so ein bisschen den Überblick über eure Finanzen. Ich frage jetzt mal einfach so mal, wie viel habt ihr denn am Anfang jeder in die Hand genommen, um zu sagen, ja, wir können jetzt trotzdem erstmal ein paar Modelle produzieren und überhaupt, also ne, weil Zeit, jede Menge, aber da muss ja auch erstmal irgendwie Kohle gemeinsam auf den Tisch gelegt werden. Habt ihr ein gemeinsames Bankkonto jetzt oder wie macht ihr das?
Es gibt die TrueMotion GmbH, ja, das stimmt. Wir reden etwas ungern über konkrete Zahlen, aber es ist ein hoher sechsstelliger Betrag. Ja. Die Einstiegshürde ist halt unglaublich, ne? Weil auch dieses ganze rechtliche Namen anmelden, wenn man irgendwas versucht, was irgendwie schon mal gab, die Großen hauen einen sofort auf die Finger. Also da gibt's nicht dieses Laissez-faire, weil die denken, ach Gott, putzig, lass die mal machen, sondern leider das Gegenteil. Die lieben überhaupt keine Konkurrenz, auch nicht die kleinste der Kleinen, was ich echt irre eigentlich und auch sehr schade und traurig irgendwie ein bisschen finde. Deswegen diese ganzen Geschichten für Fabrik zu finden, die am Anfang unsere erste Produktion waren 6000 Paar. Ja. Und das produzieren die normalerweise so am Tag. Und wenn du dann da hinkommst und sagst, das ist unsere gesamte Order jetzt bei euch, dann denken die sich auch, naja, geil, habe ich jetzt hier einen tollen Kunden irgendwie geangelt. Vor allen Dingen dann mich auch noch als Auftraggeber, der dann auch sehr, 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 sehr schwierig ist mit diesen ganzen Details, die ich jetzt dann auch natürlich umgesetzt haben möchte. Also einen schlimmeren Partner gibt's ja nicht, ne? Weil wir sind extrem schwer zufriedenzustellen und geben ihnen aber extrem wenig Umsatz. Also die haben es gerne andersrum, ne? Mal so 3 Millionen Paar bestellen und möglichst ohne Feedback. Da waren wir etwas andersrum. Aber letztendlich hat das alles geklappt durch vor allen Dingen extrem viele alte Kontakte, durch diese lange Karriere in der Industrie. Also wirklich Freunde von Freunden, die dann in Nacht- und Nebelaktionen mit Fabriken in Korea gesprochen haben, um dann an diesen Superschaum zu kommen, den wir jetzt heute auch haben, wo wir niemals hätten sonst drankommen können. Also durch Beziehungen, Kontakte von diesen ganzen vielen Jahren in den verschiedensten grotesken Situationen hat das überhaupt erst geklappt, weil es ist wirklich mit der Automobilindustrie vergleichbar. Das ist ungefähr so verrückt, wie sich zu überlegen, ja komm, wir machen jetzt mal ein eigenes Auto. Es ist wirklich irre. Laufschuhindustrie, Automobilindustrie, auch allein vom Motor her, dann die Chassis, also das Außenleben, die Farben, die Technologien, die Sicherheit. Da sind unheimlich viele Parallelen. Deswegen versuche ich da immer sehr gerne Parallelen zu ziehen, weil es dann sehr anschaulich wird. Ja, und insofern gab es auch extrem viele, ich habe wirklich 400, ich glaube, ich habe mal gezählt, fast 400 Namen versucht, bis TrueMotion dann geklickt hat und auch durchgegangen ist. Ich habe monatelang nicht geschlafen. Das war so ein bisschen meine Aufgabe. So dieses etwas Kreativere, das nehme ich oft in die Hand. Und die schlaflosen Nächte von den Finanzen, die hat eher der Christian. Denn was natürlich das Problem bei uns ist die Liquidität. Ne? Wenn die Asiaten dann, wo wir produzieren in Vietnam, wenn wir da eine große Bestellung, 30.000, 40.000 Paar aufgeben, dann wollen die das direkt dann bezahlt haben. Und da kannst du jetzt ausrechnen, was dann da ungefähr auf unserem Konto rumliegen muss. Und das ist dann schon eine extreme Herausforderung. Aber wie gesagt, die Händler sind total happy. Die Expansion klappt super. Die kaufen immer mehr. Wir gehen jetzt in neue Länder rein. Wir sind jetzt in England auch gestartet. Das lässt sich alles extrem gut an. Und wir sagen lieber mal, ey, mach mal lieber langsam oder überlegst dir noch mal als dieses typische Verkäuferdrücken so, ne? Ja, komm, mach doch mal, klappt schon geil. Sondern wir sind da eher ganz entspannt unterwegs und das zahlt sich unglaublich gut aus. Denn die Läufer letztendlich entscheiden. Und das kommt bei den Läufern extrem gut an, das Produkt. Und insofern ist es dann auch von Erfolg gekrönt. Wenn du versuchst, über Marketing was in den Markt zu bekommen und das Produkt funktioniert dann nicht so wirklich am Läuferfuß, dann holt dich das irgendwann ein. Ne? Das wird immer schneller, das Rad, das dreht sich und irgendwann bist du wieder am Anfang und dann kommt dann die große Rechnung, die du dann zahlen musst. Insofern sind wir da extrem, sagen wir mal, realistisch unterwegs, wollen das ganz, ganz gesund und nachhaltig aufbauen und aufziehen und sind jetzt schon allerdings eigentlich viel schneller unterwegs, als wir das wollten. Aber wir versuchen trotzdem noch so halbwegs die Kontrolle über dieses Flugzeug zu halten.
Ja, ich glaube, Jan, was ganz, ganz wichtig ist und was anders eben ist. Wenn wir etwas verändern, wenn wir etwas neu machen, wir wollen es geprüft haben. Also Evidence geprüft, Evidence-based. Wenn das nicht der Fall ist, wenn es nicht funktioniert, wenn wir nicht gezeigt haben, dass es funktioniert, dann werden wir das nicht weiter verfolgen. Und ich glaube, das ist der große Unterschied. Nicht, weil wir jetzt ein tolles Design gemacht haben für irgendein neues Modell oder wie auch immer. Wenn nicht gezeigt wurde, dass unseren beiden Zielen gerecht wird, dann werden wir es nicht weiterverfolgen.
Ja, ja.
Und das ist, glaube ich, der Unterschied. Ne? Mhm. Ich will wissen, dass die Zahlen sich verändern.
Ja, genau. Das heißt,
also, wenn sie sich nicht verändern, dann kann ich es lassen.
Ja, dann braucht man es einfach nicht machen. Ne? Es geht nicht darum.
Der große Vorteil eben hier ist, wir sind drei. Das heißt, drei Leute können sehr leicht eine Entscheidung treffen und sehr schnell.
Ja.
Und ich glaube, das ist der große Vorteil, den wir gegenüber den Giganten haben. Da sind nicht viele Räte und Kontrollorgane dazwischen, sondern hier wird.
Und irgendwelche Aktionäre, die auch noch reinreden. Habt ihr nicht. Ihr habt 2018 seid ihr offiziell dann aufgetreten ab 2018 und habt jetzt schon direkt insgesamt 70.000 Schuhe verkauft, wenn ich das hier in meinem Briefing richtig entnommen habe.
Ja,
allein 35.000 Paar Schuhe im Jahr 2021, das ja nun auch erst halb zu Ende ist. Das sind ganz, ganz gute Wachstumszahlen, würde ich sagen. Aber ich bin natürlich jetzt auch neugierig, klingt super. 70.000 Paar Schuhe ist für mich gigantisch viel. Wie viele Laufschuhe werden überhaupt in Deutschland pro Jahr, sage ich mal, verkauft? Habt ihr da eine Zahl für mich?
Da gibt's, ist immer ein bisschen schwierig, an so offizielle Zahlen zu kommen. Aber das Letzte, was ich so gehört habe, so pro Jahr ungefähr 10 Millionen Paar.
In Deutschland?
In Deutschland,
10 Millionen Paar.
Ja, wir haben 20 Millionen Läufer. Wir sind einer der größten Laufmärkte der Welt nach Nordamerika, Japan, Deutschland. Das sind so die Top 3.
Wow.
Wir sind laufverrückt, ja.
Wahnsinn.
Wobei, ja, dazu muss man natürlich sagen, es sind nicht alles technische Laufschuhe. Ja,
ja, klar. Genau, und vor allem, jeder Laufschuh wird auch nicht unbedingt zum Laufen benutzt, das wissen wir auch. Ne?
Das heißt gar aber Laufschuh, in den Katalogen der Firmen steht das unter Laufschuh. Die Runner's World macht da ja immer so eine Erhebung. Und der normale Läufer kauft sich 2,7 Paar Laufschuhe im Jahr.
Ja, okay, und dann rechnest du entsprechend hoch. Ja, aber Leute, 10 Millionen, da habt ihr noch ein ganz gutes Potenzial, würde ich sagen. Ne?
Ja, da ist noch ein bisschen Potenzial.
Nicht schlecht, ja, aber ich meine, das ist aber ja schon dann auch ganz gut verständlich, dass man sagt, ja, jetzt lass uns doch mal probieren mit all dem Know-how, das man hat, ne, und einfach Bock drauf hat. Also da ist, würde ich sagen, ja, es ist ein ganz guter Markt, wie man so schön sagt, ne, kann man was bewegen.
Aber so, wir fangen halt nie mit den Zahlen an, wir werden oft so auch gefragt, was unser Businessplan ist und so, und dann hört sich das immer so naiv an, wenn wir antworten. Wir fangen halt damit an, dass wir uns überlegen, was wollen wir jetzt richtig Gutes tun im nächsten Jahr, und dann haben wir so viel wie möglich Läufer in unseren Schuhen. Und dann kommt ja die Zahl dabei raus. Weißt du, das ist natürlich was anderes, als wenn du jetzt sagst, okay, jetzt 70.000, ja, jetzt muss aber 140.000
nächstes Jahr. Genau.
Das hat mein alter Chef, also Jim Webber, wollte das von mir auch immer wissen. Und ich habe ihm das auch nie so gegeben. Das hat ihn, glaube ich, auch mal sehr frustriert. Weil da können auch 350.000 Paar bei rauskommen.
Ja.
Nur es ist, die Firma verändert sich, wenn du sagst, es müssen jetzt 350.000 Paar werden. Also es ist ein ganz anderer Ansatz. Naja, das ist so ähnlich wie, wenn ich ganz kurz noch sagen darf, wie das Fußballspiel. Die Deutschen gegen Frankreich haben ja darauf gespielt, nicht den Ball zu verlieren, damit die Franzosen ein Tor machen. Oder du gehst in das Spiel und versuchst selber ein Tor zu schießen, wie gegen Portugal. Also das waren ja zwei völlig andere Mannschaften. Mhm. Ja, und wir gehen eher so in das Spiel, um ein Tor zu schießen, und gucken dann, was dabei rauskommt, und sagen nicht, ja, jetzt aber eher gucken, irgendwie, dass wir nicht den Ball verlieren, weil die anderen machen dann so schlimme Tore, weil die kontern so schnell. Ist also, man kann beides mal einen Tipp abgeben, nur wir finden, dass es eher belohnt wird, wenn man halt eine gute Arbeit macht.
Ja. Ihr seid direkt, nachdem ihr mit eurer Idee dann rausgekommen seid und so die ersten paar Produkte auch unterwegs waren, seid ihr direkt auf der ISPO ausgezeichnet worden mit großem Innovationspreis. Das heißt, auch schon mal ein sehr, sehr guter Start. Ist wahrscheinlich auch nicht so schlecht, wenn man schon mit einem entsprechenden Namen vorher unterwegs ist, ne? Dann kommt man vielleicht auch in die engere Auswahl. War das auch so ein Zünder?
Total. Ja? Das hat uns, ja, wir haben für beide unsere ersten Modelle den ISPO Award für den besten Laufschuh gewonnen. Also erst für den Nevos in 2019 und dann direkt für den Ion 2020 hinterher. Ja. Ja, total. Weil wenn man eine Marke nicht kennt und der Endverbraucher sieht dann so eine Art Siegel und vertraut dem dann so ein bisschen, dann denkt man, ich kenne das zwar jetzt nicht, aber irgendwelche klugen Leute haben diese Arbeit für mich schon übernommen.
Gerade in Deutschland,
dieses Vertrauensverhältnis ist direkt dann mehr da. Und das hat uns natürlich unglaublich geholfen, dass wir direkt diese Awards gewonnen haben. Ja, absolut.
Ja. Und jetzt so Vertriebskanäle, man muss ja dann ja auch irgendwie erstmal die Dinge an den Mann bringen. Ne? Klar, da kann man irgendwie über Instagram irgendwie Werbung machen, aber für einen Schuh, den keiner kennt, nicht so einfach. Ihr geht auch eher über die Laufshops jetzt bisher, ne? Über die Spezialisten wirklich.
Ganz wichtig. Wir wollen gar nicht im Internet groß zu finden sein, außer natürlich von den Laufshops, wenn die eine Internetseite haben. Wir wollen, dass das eine partnerschaftliche Beziehung ist mit denen, weil die Bock auf sowas haben. Das ist ja auch ein Grund für Läufer, in die Läden zu gehen, weil die da wieder eine neue Story hören. Die kriegen das erklärt mit diesem Zentrieren. Kraft verläuft durch Kniemittelpunkte. Ach, genial. Das verkippt nicht und da verdreht nichts. Und insofern sind wir an den wirklichen Fachhandel gegangen. Und im ersten Jahr sind Christian, Peter und ich tatsächlich dann mit dem Auto haben die alle abgeklappert.
War da wieder Tech-Raps, wie am Anfang?
Da waren wieder Tech-Raps und Sales-Raps, alles in einem. Ja, wirklich, es war wirklich so. Und das ist dann allerdings jetzt nicht mehr ganz so möglich. Wir sind zwar immer noch dabei, aber haben mittlerweile auch wirkliche Außendienstler, die das so übernehmen. Wir sind dann natürlich öfter auch mal dann bei Videomeetings oder auch dann bei Messen und so weiter gerne dabei. Aber ja, wir wollen vor allen Dingen durch den Fachhandel, weil wir denken, dass die Großen, die uns zwar dann auch sehr stark haben wollen, aber da sagen wir gerne nein, weil ja, die merken, dass da so ein bisschen vielleicht was abgeht und wollen das dann mitnehmen, aber wir haben keine Lust auf runtergezeichnete Schuhe und auf irgendwie verramscht und so und irgendwie auch schlecht verkauft an die falschen Läufer oder an die falschen Leute. Und insofern, ja, wir sind da sehr fachhandelstreu. Und das hat sich bis jetzt auch absolut ausgezahlt. Das kommt gut hin.
Ja, ja. Du hast gerade erzählt, jetzt habt ihr auch Außendienstmitarbeiter und so weiter. Wie viele Mann sind jetzt in eurem Team? Also um in einem halben Jahr 35.000 Schuhe zu verkaufen, wie viele Leute braucht man da?
Also sind ja zu dritt angefangen, vor 2 Jahren, sind jetzt zu 10.
Naja, immerhin.
Ja. Immerhin, ne?
Ja, ja, ja. Und das Ganze funktioniert aber immer noch mit Firmensitz Münster. Ja, also ihr müsst jetzt nicht aus Imagegründen irgendwie New York oder zumindest mal Berlin oder sowas anmelden, sondern ihr werdet ernst genommen, wenn ihr sagt, wir sind aus Münster. Yeah, yeah, yeah.
Wir sind nicht zu Nummer 2 New York oder zu Nummer 3 Berlin, sondern wir sind zu Nummer 1 nach Köln gegangen. Und in Münster bin eigentlich nur ich. Wir sind, als wir aus Amerika zurückgezogen sind, weil Brooks damals Europazentrale halt in Münster war und ich hatte dann einen Ansprechpartner hier und ein Büro, wo ich zwar nie war, aber egal. War ich in Münster und sind dann deswegen auch hier geblieben, weil die Kinder jetzt hier natürlich in der Schule sind und waren. Aber wir haben ein Büro seit letztem Sommer in Köln. Genau. In schönen Sülz haben wir einen, wenn man sich mit Händlern trifft oder auch unsere Customer Service und TechRap und so sind tatsächlich in, und Christian und Peter sitzen in Köln.
Ja, ja, ja. Und da kommen dann auch mal so, ich sag mal, von euren ursprünglichen Arbeitgebern mal irgendwie Leute vorbei oder rufen mal an und sagen mal, hey, was geht denn da bei euch ab? Was macht denn ihr da eigentlich? Gab es da irgendwie mal Rückmeldungen?
Wie ist das? Das ist total cool. Dieser Markt, vielleicht kennst du das auch aus der Leichtathletik, weiß ich nicht genau, aber da ist ganz viel Ego und Stolz drin. Mhm. Und insofern kriege ich immer nur so von wirklich guten Freunden so geheime Fotos, wenn die in den Meetings so aus der Hüfte geschossene Bilder machen, wo die unsere Schuhe besprechen. Aber das werde ich natürlich nie offiziell selber erfahren, sondern es ist eher so ein Geheimnis. Nee, da wird sehr viel drüber geschwiegen. Aber wir wissen, was dann hinter geschlossenen Türen geschieht. Und wir sind bei einigen Händlern jetzt schon die Nummer 2. Und das gefällt nicht allen so wunderbar. Aber wir lieben es, unterm Radar weiter zu schwimmen. Ganz im Ernst. Wir wollen uns gar nicht da
irgendwo anlegen. Dann können wir das hier aber leider, also unterm Radar, genau. Müssen wir den ganzen Podcast können wir nicht veröffentlichen, weil nach dem Ding hier seid ihr nicht mehr unterm Radar. Keine Chance. Also.
Ja, okay.
Nein, okay, also ich glaube, da geht ganz gut was ab, muss ich sagen. Das ist ja wirklich eine witzige Geschichte, wenn man sich jetzt diese Riesenfirmen anguckt mit ihrem Riesenbudget, ihren Riesenforschungseinrichtungen und wirklich 1000 Modelle. Ihr habt jetzt momentan 4 Modelle auf dem Markt, ja, also wirklich, ne, da gibt es irgendwie den Ion, da gibt es den Nevos, da gibt es, okay, den Nevos Elements, der dann noch ein bisschen wasserdicht ist, aber ansonsten auch, sag ich mal, ein ähnliches Modell wie der normale Nevos. Übrigens, Ion, der normale und Nevos quasi der Starter und Ion der noch etwas komfortablere. Ja. Ne, so kann man das, glaube ich, zusammenfassen. Und jetzt eben nochmal Kampfansage an richtig, jetzt gehen wir mal Richtung Performance nochmal ein bisschen schneller, kommt nochmal der Solo dazu. Und ja, ich habe ja vor 10 Jahren, habe ich ja immer erzählt, ja, Laufschuhe, ne, unter Läufern ist irgendwie, ne, da gibt es keine irgendwie Hightech-Geschichte, die einen wirklich schneller macht. Ne, dann kommt Nike mit Carbon um die Ecke und ich denke nur so, ja, alles Marketing. Ein halbes Jahr später merke ich, nee, nicht alles Marketing. Carbon-Schuhe machen zumindest die Top-Läufer wirklich schneller. Und da gibt es ja nun tatsächlich auch einige Studien dazu, die das belegen. Allerdings, ja, vielleicht doch in vielen Fällen dann eher so im High-Performance-Bereich. Und ihr kommt jetzt hier wieder mal an und sagt, nö, pass mal auf, wir kriegen das hin. Nicht nur für hier irgendwie Eliud Kipchoge und Konsorten und vielleicht noch für Jan Fitschen in Topform, ne, also heutzutage auch nicht mehr. Ne, aber ne, wir kommen hier mit dem Solo auf den Markt und der kann das auch. Und vielleicht in vielen Fällen sogar noch besser. Was habt ihr euch denn da wieder einfallen lassen? So, rums, machen wir.
Ja, Jan, das, man kann die Sachen mal einfach auch ein bisschen, ja, ich sag mal, hinterfragen. Ja, es gibt 2 seriöse Studien, die zeigen, dass man mit einem Carbon-Schuh, allerdings mit einer gebogenen Carbonplatte, etwas weniger Energie verbraucht. Ja, bei einer relativ hohen Geschwindigkeit, die gelaufen wurde. Immerhin 16 Kilometer pro Stunde. Ne? Mhm. Bei diesen Hat interessant.
Also deutlich unter Viererschnitt dann, ne? Also 15 km/h für alle, die das jetzt direkt umrechnen, 15 km/h ist Viererschnitt, 16 km/h sind wir also schon unter Viererschnitt unterwegs.
So, wenn man mal genau nachschaut, wo hier eigentlich der Effekt ist, der ist gar nicht in dieser Carbonplatte. Denn diese Carbonplatte, die ja gebogen ist, wird dann nicht verbogen, kann also auch keine Energie speichern, sondern liegt in dem Material, in das das Carbon eingebettet ist, nämlich ein ideal elastischer Schaum, der Energie aufnehmen kann und 75% der Energie wieder zurückgeben kann. Und interessanterweise beiden an der richtigen Stelle, nämlich in der Mitte des Fußes. Durch das Abgeben von Energie können die Muskeln für den Antrieb des Sprunggelenks und des Kniegelenks langsamer arbeiten. Und ein Muskel, der langsamer arbeitet, braucht weniger Energie. Ganz simpel, kann man so hochrechnen. Okay, diese Carbonplatte, wenn wir sie verbiegen wollten, da müssten wir richtig Muskelkraft einbringen und Energie einbringen, hat einen Effekt von weniger als 1 Joule von 180 Joule, also geschenkt.
Okay.
So. Also haben wir gesagt, konzentrieren wir uns doch auf das Material. Mehr Material in der Mitte, dort, wo auch der schnellere Läufer, der Mittelfuß Richtung Vorfußläufer, dann auch verformen kann. Material, was wir zum Glück haben, was sehr viel Energie, 80% der Energie, die ich reinstecke, zurückgibt. Und zwar auch genau wiederum an der richtigen Stelle mit der richtigen Frequenz. Und nehmen eben nicht ein Carbon, sondern nehmen eine Nylonplatte, die nicht so steif ist, sondern dass wir noch etwas abrollen können. Und ich sage auch warum. Damit auch die Kraft etwas weiter nach vorne laufen kann. Wenn das so ist, dann kann ich die Leistungsfähigkeit der Wadenmuskulatur besser nutzen. Und ein zweiter Aspekt ist, dann sind die Hebel zum Knie von der Seite gesehen kleiner. Denn das ist das Problem bei diesen gerundeten Carbonsohlen. Da bleibt der Kraftangriffspunkt in der Mitte des Fußes, wie so bei einem Schaukelstuhl, wenn ich da drauf rumwipple. Ja? Damit wird der Hebel zum Kniegelenk, wenn der Unterschenkel nach vorne geht, relativ groß. Und damit sind die Belastungen des Knies, insbesondere im vorderen Bereich des Knies, ungefähr 10-15% höher als bei einem Normalschuh oder auch bei unserem Solo.
Ja.
So, das heißt, ein sehr gut trainierter Athlet kommt damit zurecht. Aber ein weniger gut adaptierter und insbesondere bezüglich der Strukturen des Knies adaptierter Athlet wird seine Probleme damit bekommen. Und Solo ist halt die Antwort wiederum auf diese Kopplung, Reduktion von übermäßigen Belastungen und gleichzeitig Verbesserung der Leistung. Und die Hochrechnungen beim Solo zeigen, wir haben in Bezug auf den Energieverbrauch der unteren Extremität, also der Beine, haben wir ungefähr 3% weniger, als wir es bei konventionellen Laufschuhen bei gleicher Geschwindigkeit haben. Also wir sind etwa in dem Bereich von den Untersuchungen vom Vaporfly und so weiter.
Okay, Wahnsinn.
Spannend, ne?
Ja, auf jeden Fall. Wenn ihr jetzt tatsächlich hingeht und sagt, ja, Wettkampfschuh oder zumindest sehr schneller Schuh, und wir haben gerade gehört, okay, ja, Vaporfly und eben ähnliche Carbon-Modelle, vielleicht eher was für Minutenschnitt und schneller. Würdet ihr jetzt sagen, hey, da ist jemand, der möchte einen Marathon im 6-Minuten-Schnitt laufen? Sollte der den Solo anziehen oder den Nevos oder den Ion? Wo würdet ihr hingehen und wo fängt das an, dass man sagt, jetzt brauchst du vielleicht einen tatsächlich schnelleren Schuh, um noch schneller zu laufen? Oder sollte man dann doch lieber bei dem Gemütlichen bleiben und sagen, ey, reicht vollkommen aus, passt.
Der Solo, also das war generell unser Ansatz. Wir wollten Schuhe bauen. Wir haben ja eine Idee für den Läufer, für alle Läufer, dass sie alle gesund bleiben und irgendwie freier und freudvoller und leichter laufen können. Insofern, der Solo ist noch nicht mal ein Wettkampfschuh, ein reiner Wettkampfschuh. Wir wollten das aber gerne mal mit dem Besten, wir wollten das gerne mit den Ferraris vergleichen. Wir wollten einfach mal gucken, wie liegt denn unser Schuh in der Kurve. Dabei ist, das sieht man ja auch am Preis, der kostet 160 Euro, der Solo, halt nicht 260. Und wir wollten einfach für Otto Normalverbraucher oder Läufer einen Schuh bauen, mit dem man schneller laufen kann. Das heißt, der ist eigentlich für Rückfußläufer, die etwas schneller laufen wollen, weil dann kommst du automatisch eher im Mittelfuß- oder Vorfußbereich auf. Oder auch für reine Vorfuß- oder Mittelfußläufer. Für jemanden, der 6,30 läuft und denkt, ich möchte jetzt aber mal 6 Minuten pro Kilometer versuchen, weil der wird auch seine Laufbiomechanik etwas anpassen. Ja. Aber, und das war uns jetzt auch wichtig, wir wollten auch, wir haben einen Tester dabei gehabt, der läuft 65 Minuten über einen Halbmarathon. Das ist auch nicht ganz, ganz langsam. Ja. Also für Athleten tatsächlich auch. Und es war also ein Schuh, der wirklich extrem weit verkäuflich ist. Und die Idee war, durch dieses doppelte U, also wir haben jetzt dieses Hufeisen, was wir im Nevos haben, da haben wir praktisch noch eins draufgesetzt im Mittelfußbereich. Also dieser Sohle hat zwei von diesen U-Technologien. Beim Ion ist es einmal wie so ein Donut ganz rum. Mhm. Und beim Nevos ist es eigentlich in der Ferse und im Vorfußbereich getrennt. Und beim Solo ist es jetzt so, dass wir wie so ein Chevron zwei hintereinander gepackt haben, wie beim Citroën-Symbol zwei von diesen Us hintereinander in Reihe geschaltet haben, wie das, dass das für den Mittelfußbereich dann wirkt. Also insofern wollten wir eigentlich einen Schuh für jedermann, der meint, was auch immer individuell für ihn Geschwindigkeit bedeutet, einen Schuh zu bauen, der ihm dabei hilft, etwas leichter zu laufen und schneller zu laufen.
Ja. Alles klar, cool. Ja, Leute, also sehr, sehr spannende Geschichte auf jeden Fall. Na, ich bin mal gespannt, ne, ob ihr demnächst so BÄM nochmal weiter abgeht hier.
Das wollen wir ja gar nicht.
Ja, dann, wie gesagt, dann tut es mir leid, dann sind wir hier verkehrt.
Peter wehrt sich dagegen, ich würde sagen, ja, gut.
Wir wollen ja solide und das Ganze machen und wir freuen uns eigentlich am meisten, wenn unsere Läufer oder wenn die Läufer damit zurechtkommen und wenn das, was wir im Labor gesehen haben, auch wirklich auf der Straße oder im Wald umgesetzt werden kann.
Ja, ja. Also ich kann, glaube ich, darf ich hier an der Stelle jetzt auch so sagen mittlerweile, also ich habe zumindest ein paar von den Modellen ja auch schon getestet, da muss ich auch schon sagen, macht schon richtig Bock. Ja, also mehr sage ich jetzt nicht, ne, weil da halte ich mich jetzt nochmal zurück, aber war schon richtig, richtig cool. Liebe Leute, wir sind schon ganz, ganz lange wieder dabei hier, ja, Laufen ist einfach, euer Podcast hier, heute tatsächlich mal so richtig der Blick hinter die Kulissen. Eine Sache wollte ich noch ganz kurz angesprochen haben, bevor wir, ne, ihr wisst das, einmal im Trainingslager ist die ganze Folge hier, das heißt, ich möchte natürlich auch noch so ein paar ganz intime und spannende Insights von euch haben, was so in der Laufschuhentwickler bei der Party zum Beispiel mit dem Schlauchboot auf dem Asi, haben wir schon einiges gehört, ja, wie man dabei Schuhe entwickelt quasi indirekt, ne, aber Corona und Corona-Chaos ist ja nach wie vor auch immer Diskussion und man hört dann irgendwie was von Schiffen, die da im Suezkanal rumliegen und deswegen geht es irgendwie nicht vorwärts, ja, und dann werden in China irgendwelche Häfen gesperrt. Gerade eben habe ich von euch mitgekriegt, ja, das ist nicht nur irgendwie eine Meldung, die der Jan Fitschen bei Spiegel Online liest, sondern das ist auch eine Meldung, die ihr lest und wo ihr dann feststellt, unsere Schuhe kommen nicht an. Ist das so, dass tatsächlich sowas auch dann euch sofort betrifft, wenn es da so abgeht, so chaotisch?
Ja, total. Die Zulieferer, so ein Schuh wird ja praktisch in einer Fabrik dann zusammengebaut. Das ist die Assembly Factory. Aber du hast ganz, ganz viele Zulieferer, die Komponenten von den Schuhen praktisch kreieren und dann schicken die zu der Hauptfabrik und die bauen den halt zusammen. Und durch Corona ist da gerade so ein Chaos entstanden, dass dann eine Komponente momentan zum Beispiel aktuell liegt bei irgendeinem Zulieferer, der schließen musste. Und dann kommen wir jetzt an diese Komponente des Schuhs nicht dran. Also kann der auch nicht fertiggestellt werden. Die haben jetzt aber gestern mir geschrieben, dass sie die jetzt dann doch da rausbekommen haben aus dieser geschlossenen Fabrik. Frag mich bitte nicht wie. Aber letztendlich haben sie das geschafft. Und das Schlimmste sind diese Transportgeschichten, ne? Also erstmal überhaupt einen Container zu bekommen. Denn in dieser Corona-Krise gibt's diese ganzen Asiaten, die Chinesen, denen geht's sehr, sehr gut, was den Export angeht. Das heißt, dass die ganzen Container praktisch weggeschickt werden. Europa, Nordamerika. Nur wir exportieren momentan nicht so viel wie früher und das heißt, dass diese Container nicht wieder zurückkommen. Die schicken also immer wie so eine Einbahnstraße, ne? Die Container raus, 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 China wächst, 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 aber wir kommen nicht so ganz mit. Und insofern gibt es einen unglaublichen Mangel an Containern. Der Preis hat sich verzehnfacht pro Container. Wir müssen sehr viel mit Luftfracht holen, was übrigens auch genial ist, weil man diskutiert da mit den Fabriken über Centbeträge, wenn man, was weiß ich, über die Schnürbänder diskutiert. Und wir mussten jetzt die ganzen Schuhe einfliegen und das kostet pro Schuh 11 Euro. Und ich finde das so genial, weil du diskutierst über 5 Cent, um dann irgendwie auf den Preis, auf den abgemachten zu kommen. Und dann kommt hinterher so 11 Euro, das sind ja dann nochmal 13 Dollar oder so, die man eigentlich gar nicht eingeplant hatte on top. Also da siehst du schon, bei uns geht es nicht um die Marge.
Ja.
Es geht nicht darum, uns die Taschen voll zu machen, sondern ganz im Gegenteil. Wir müssen natürlich irgendwo so arbeiten, dass wir jetzt mittlerweile auch unsere 10 Leute halt irgendwie bezahlen können. Aber es ist keine Wachstumsstrategie. Ne? Wir wollen geile Schuhe bauen, die evidenzgeprüft funktionieren und dann durch den Enthusiasmus der Läufer, die in ihrer Läufergruppe da irgendwo an einen True-Motion-Schuh gekommen sind und dann sagen, ey, ich habe hier die heiße Scheiße, was hast du denn da, gib mal her. Das ist die authentischste Werbung, die es gibt und die funktioniert gerade wirklich genial, ne? Dass wir einfach so Word-of-Mouth-mäßig unter den Läufern weiter besprochen werden. Und so läuft das auch. Die gehen dann in die Läden und sagen dann, ey, ich habe da was irgendwie gehört von denen, gib mal her. Und so wollen wir wachsen, also ganz generisch.
Ja, ja. Das heißt, ihr habt irgendwie einen Tracker im Container und stellt dann fest, der liegt jetzt da irgendwie im Hafen in China irgendwie rum und kommt nicht weiter. Also sage ich mal meinem lieben Kollegen, der bei der Lufthansa arbeitet, hier, pack mal ganz viele in deinen Frachtraum, wir müssen jetzt mit dem Flieger hier rüberkommen.
Ja, es ist abenteuerlich. Also das Supply Chain Thema, Lieferketten, das ist, da könnte man Bücher drüber schreiben. da muss man zuschlagen ganz schnell. Das wird ja oft auch mit solchen Verlosungen oder wie das heißt, wie heißt das am Fischmarkt, wenn du so diese Auktionen, uh-huh. Ja, werden irgendwie Aktionen. Das Gute bei uns ist, wir sind ja so klein, dass wir oft nur 3, 4, 5, 6 Container brauchen. Uh-huh. Unsere Mitbewerber brauchen schon mal 100, 150 Container.
Wie viele Schuhe gehen rein in einen Container? Ich habe gerade so gar keine Vorstellung.
So 2000?
2.500 fast.
Okay, krass.
Ja, und dann bestellen wir immer nacheinander, ne, damit wir auch nicht, habe ich ja eben erzählt von der Liquidität her, dass wir das so ein bisschen auseinanderklamüsern, dass wir nicht einmal jetzt so eine Riesenlieferung kommen. Ja. Deswegen geht es bei uns eigentlich noch ganz gut. Wir hatten letztes Jahr sogar davon profitiert, haben uns einige Händler gesagt, dass wir liefern konnten und die Großen halt nicht.
Aber Jan, du musst dir mal vorstellen, ja, nur mal um so die Dimension, was hier ein Aufstand war, als wir unseren ersten Container bekamen. Und der wurde hier dann im Kirchweg auf der Straße geparkt.
Die haben den echt bei euch vor die Haustür gestellt.
Und der konnte, wollte ich ganz cool die Blombe kaputt machen mit so einem, wie heißt das, mit so einem Hecken.
Bolzenschneider?
Ja, vergiss es, kriegst du nicht durch. Der Typ hat sich totgelacht, weil wir hatten Flaschen Sekt dabei, wollten das alles aufnehmen. Geil. Und dann André mit dem Bolzenschneider an der Blombe, habe ich leider nicht aufgekriegt, deswegen mussten wir aufsägen. Also unglaubliche Aktion, das war dann ein bisschen peinlich, aber haben wir dann rausgeschnitten.
Und dann musste das Ding ja in 1,5 Stunden ausgepackt sein, weil dann irgendwann musste der Bus vorbeifahren.
Nee, dann mussten die alle Schuhkartons da, wie wild durch.
Und der LKW-Fahrer schön nicht mitgeholfen. Ne? Wir mit den Paletten und Hubwagen waren da am Schwitzen bei 30 Grad und er hat sich schön die Zigaretten reingeballert. Ja, das waren schöne Erinnerungen, ja.
Ja, immer wieder neue Herausforderungen, ne? Wenn man sich aber so ein Projekt stellt.
Vom Entwickeln über das Auspacken, Einpacken bis hinten zum Bewerben beim Händler, das haben wir alles selber gemacht.
Closed Circle.
Geile Story. Ja. Ja, da sind wir eigentlich auch schon in dem Bereich, wo ich hin wollte hier mit irgendwie einmal im Trainingslager. Das sind so eure eigenen Highlights jetzt von eurer Firma. Aber habt ihr noch so Geschichten? Also ich weiß nicht, wart ihr dann, also André vielleicht nochmal irgendwie als 400-Meter-Läufer, keine Ahnung, wart ihr mal im Trainingslager oder gibt es schönere Geschichten aus dem Schuhentwicklerteam? Also,
schöne Geschichten sind, ich habe da vor kurzem dran denken müssen, ich habe von meinen heutigen Freunden sehr viele in einem Trainingslager in Texel kennengelernt. Ach nee. Ich weiß gar nicht, wann das war, Ende der 80er, irgendwie 89 oder so. Und ich habe jetzt zwei Jungen hier in dem Alter, die machen sehr viel Quatsch, auch mit Alkohol und so. Und dann habe ich vor kurzem an eine Aktion gedacht, weißt du, das ist so in dem Alter, man ist ja so unsterblich, macht so viel Quatsch. Und wenn du da heute als Papa oder als Vater dran denkst und denkst, also das kannst du nicht im Ernst meinen, das kannst du nicht im Ernst machen. Nur ich erinnere mich daran, wie wir da im Kreis standen, in Texel im Trainingslager, irgendwann nachts, natürlich eine harte Trainingstag hinter uns mit Pyramidenläufen und alles Mögliche. Und dann standen wir da irgendwann etwas alkoholisiert mit holländischem Bier und hatten dann einen Vorschlaghammer gefunden, weil da war eine Baustelle. Haben uns in den Kreis gestellt, diesen Vorschlaghammer hochgeworfen, haben gesagt, wer sich jetzt bewegt, ist feige. Weißt du, ich weiß nicht, was da los war, aber bin ich auch nicht stolz drauf. Ich hoffe auch, meine Kinder hören das nicht. Nur wenn man jetzt so Geschichten hört, dann denkst du nur, mein Gott, ist man bescheuert.
Ja. Schlimm. Aha. Ja, sowas haben wir tatsächlich nicht gemacht. Das ist, würde ich jetzt schon wieder behaupten, das ist schon wieder dann eher Langsprint. Läufer sind vernünftiger, die machen sowas. Also grundsätzlich natürlich nie. Ne?
Ja, ich glaube, da hast du recht.
man könnte sagen langweiliger, man könnte auch sagen vernünftiger, ich weiß es nicht.
Vernünftiger klüger. Ja.
Und was gab's, wenn ihr dann irgendwie, sag ich mal, in Seattle oder sonst wo, Portland unterwegs wart und euch mit den Schuhentwicklern und Biomechanikern aus der ganzen Welt getroffen habt? Was gab's da irgendwie? Gab's auch irgendwie so einen Hintergrund, dass einer mal gesagt hat, ey, ich habe die geilste Idee für einen Schuh, der sich, keine Ahnung, mit einer kleinen Gasflasche integriert, bei jedem Schritt nochmal neu aufpumpt und dann wieder abpumpt. Oder ich habe jetzt irgendwie einen Schuh, ich weiß es nicht, der sonst was macht. Oder vielleicht einen Schuh, der bis übers Knie geht, um das Knie da zu entlasten. Oder gab es da auch irgendwelche Geschichten, wo ihr gesagt hättet, jo, hier, da passiert noch richtig was?
Peter, hast du da eine Idee? Weil ich habe die Ideen, wir kriegen auch täglich irgendwie so Innovationsideen.
Ja, ja, genau.
Und ja, und da sind natürlich auch Dinge dabei, die sind wirklich mehr als grotesk. Also alles, was du eigentlich erwähnt hast, gibt es tatsächlich als Idee. Nur man muss das ja auch irgendwie zusammenschustern können und das funktioniert ja dann auch nicht wirklich immer. Insofern, da muss man gucken, oft ist da eigentlich eine ganz gute Idee dabei und dann neigt man dann dazu zu sagen, ja, ne, haben wir ja alle schon gedacht. Es ist wirklich kompliziert dann, was rauszupicken. Vor allen Dingen zwischen Peter und mir, was immer ganz lustig ist, ist, Peter ist ja wirklich der Mensch-Körperversteher und ich baue so ein bisschen die Schuhe. Und dann oft ist das da ein bisschen so, dass die Ideen zwar wirklich sehr, sehr genial sind, nur wie man kann es nicht bauen. Oder man könnte es bauen, aber meinetwegen als Prototyp zweimal. Mhm. Nur wenn du dann irgendwann mal in die Massenproduktion kommen möchtest, dann muss das ja irgendwo auch ein Prozess sein, der von den Facharbeitern da gehandelt werden kann. Ne? Und da ist es oft dann ganz lustig, jetzt im Nachhinein, wenn ich jetzt mit Peter über gewisse Schuhe spreche, die wir bei Brooks gebaut haben, da musste ich nicht unbedingt dann den Kreis immer schließen. Das heißt, Peter dachte immer, dass wir das so eins zu eins wirklich umgesetzt hätten, haben wir dann aber gar nicht. Und jetzt musste ich ihm dann auch öfter mal den Zahn ziehen und ihm sagen, ja, so ganz haben wir das dann eigentlich nicht umgesetzt, weil jetzt kann ich ihm natürlich nichts mehr vormachen. Jetzt sieht er ja, was in den Schuhen drin ist. Und das war so die ersten Monate ganz amüsant, weil er wirklich so ein reiner, purer Kerl ist, der wirklich denkt, nee, das habe ich gemessen, 3 ist weniger als 2 und dann muss das auch so sein. Ja gut, aber das war das dann eigentlich nicht zusammenzukleben, weil diese beiden Stoffe einfach nicht zusammenzukleben sind und da muss man halt dann was anderes machen. Das jetzt nur vielleicht so als persönliche Geschichte mit Peter zusammenzuarbeiten. Was mich aber immer so auf dem richtigen Track gelassen hat, ne, weil man kann auch ohne Wissenschaft gut Schuhe verkaufen, muss man ganz ehrlich sagen. Ne, dann packst du 3 Leute aufs Laufband und hast dann eine ganz gute Zahl und dann rundest du so von 7 auf 10 auf oder so und sagst dann, ja komm, ich laufe so um die 10 Sekunden bei 100 Meter. Ne? Ist ja genau. Auch, kann man ja. Nur wenn du dann in dem Metier bist, merkst du dann so, oh ey, 8,5 und 11,2 ist schon nochmal ein kleiner Unterschied beim 100 Meter Lauf. Also würde ich jetzt nicht gleich schnell nennen. Ja. Und das hat uns dann auch immer immer auf dem Boden der Tatsachen gehalten, mit Peter zu arbeiten. Das war immer sehr amüsant.
Peter, fällt dir noch was ein? Hast du noch irgendwie das Ding, wo du sagst, oh Mann, da würde ich jetzt so mal so richtig sagen, hey, was ist da eigentlich passiert? Das war wieder total absurd, was da gerade passiert ist.
Ach, das sind so viele verschiedene Dinge. Du weißt auch, gerade wenn du dann mit den Innovation Labs dann zusammen bist, dann genau. Es sind ja da nicht unbedingt, es sind ja viel unheimlich kreative Menschen da drin, die nicht unbedingt jetzt, ich sag mal, vom Engineering oder von der Technik oder von der Biomechanik so tief fundiert sind. Da kommen schon dann abenteuerliche Sachen hinein, ja. Also nicht nur Blasen unter dem Schuh, sondern die wildesten Ideen, aber hochkreativ, ne? Man muss halt dann manchmal rausfiltern. Was ich auch sehr spannend fand, ich bin ja bei uns auch für die Patente verantwortlich oder die Anmeldung, da musst du ja auch die Schriften lesen oder die Patente lesen, die es schon gibt. Das ist richtig spannende Literatur.
Ja.
Spannende Literatur. Was da für Schuhsohlen bereits vorgeschlagen, die müssen ja nicht umgesetzt sein, aber vorgeschlagen werden. Verrückt, das ist so ungefähr, was du angesprochen hast. Ein bisschen Pumpen hier und ein bisschen Luft wieder da raus und dann vorne wieder rein und Abenteuer.
Ja, okay. Also da kann man auf jeden Fall, wenn man sich nochmal Spaß machen will, dann da auch nochmal schlau machen. Ne, Leute, lest euch mal Patente vor durch über Schuhanmeldung.
Kann man gut einschlafen.
Genau, auf jeden Fall. Wahrscheinlich hat man das ein oder andere zu lachen noch mit dabei, wenn man kapiert, um was es geht.
Oh ja.
Okay, also, lieber André, lieber Peter, an der Stelle vielen, vielen herzlichen Dank hier für eure Zeit natürlich bei Laufen ist einfach, unserem Podcast hier. Ganz, ganz cooler Blick einfach mal hinter die Kulissen, wie sowas funktioniert tatsächlich, wenn man sich hinsetzt und sagt, so, ne, wir als eben schon ganz, ganz lange in der Szene unterwegs machen jetzt unser eigenes Ding, gründen unsere eigene Firma, bringen unsere eigenen Laufschuhe auf den Markt. True Motion hier heute mal vorgestellt. Ich bin super, super gespannt, wo ihr euch in den nächsten Jahren noch hin entwickelt, wie das so weitergeht. Ganz, ganz coole Geschichte. Ich finde es auch, muss ich sagen, auch echt geil, dass sowas überhaupt möglich ist, ne? Dass eben nicht die Großen kommen und einfach alles platt machen, sondern dass man wirklich sagen kann, nee, geile Idee, ne? Wir haben hier das Potenzial, wir kriegen das hin. Schöne, wirklich richtig, richtig spannende, coole Geschichte. Vielen herzlichen Dank. Und ja, ihr liebe Zuhörer, die jetzt gerade da draußen irgendwie durch den Wald rennt oder Autofahrt oder was auch immer ihr gerade macht, wo ihr hier zuhört, ne? Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß, ne? Wenn ihr Fragen habt, ne? Also, ich hau jetzt die Handynummern von den Jungs hier nicht raus, ne? Aber ihr wisst, das ist ein kleines Team, ne? Die beantworten gerne noch alle eure spezifischen Fragen, die noch kommen, ne? TrueMotion, ihr findet die also auch auf Webseite und mittlerweile bei den meisten Laufsportfachhändlern eures Vertrauens, ne? Ich glaube, da werden wir noch einiges hören. Also, lieber André, lieber Peter, vielen, vielen herzlichen Dank. Habt ihr noch irgendwie eine Message für unsere Läufer, die ihr noch so als Schlusswort mit auf den Weg geben möchtet, als Schlusswort nach dem Schlusswort?
Vertraut eurem eigenen Gefühl. Wenn man in die Laufläden geht, da wird oft sehr viel erzählt und der Körper ist unheimlich intelligent. Und was der Körper einem selber sagt, auch wenn der Händler vielleicht dann sagt, der ist nicht so gut oder der ist gut, man sollte so sehr auf seine eigenen Füße und das eigene Gefühl hören, denn ich glaube, der Körper ist extrem intelligent.
Ja. Peter, was meinst du?
Hast ja,
du
auch noch? Vielleicht ist noch ganz wichtig, nicht alles, was über lange Jahre für richtig gehalten wurde, ist auch wirklich richtig.
Das definitiv auch, ja, auf jeden Fall. Okay, also nochmal, vielen, vielen herzlichen Dank, liebe Zuhörer. Vielen Dank, lieber André, vielen Dank, lieber Peter. Und ja, bis bald dann mal wieder. Tschüss.
Okay, ade.
Tschüss.